schön, dass du da bist. Schließe die Augen, atme langsam tief ein und wieder aus. Du spürst, wie dich allein das ruhige Atmen immer mehr entspannt. Atemzug um Atemzug. Du hast Sehnsucht nach einem sicheren Ort. Vielleicht nach einem Ort, an dem du als Kind immer gerne warst. Denn dort fühlst du dich sicher und geborgen. Nun gehst du zu diesem Ort und es macht dich sehr glücklich, wieder dort zu sein. An einer Stelle in deinem Körper ist dieses Gefühl ganz besonders stark zu spüren. Fühle dich hinein, finde diese Stelle und begib dich zu ihr. Nun merkst du, wie sich dieses wunderbare Gefühl von dieser Stelle an ausbreitet. Immer weiter und weiter, bis dein ganzer Körper davon durchströmt wird. Woher kommt dieses vollendete Glück? Was löst es aus? Du bist neugierig und begibst dich immer weiter und weiter in dein tiefstes Unterbewusstsein. Tiefer und tiefer. Plötzlich stehst du vor einer Tür, die in gleißendem Licht erstrahlt. Du weißt, du musst sie nur öffnen und dahinter befindet sich die Antwort. Die Antwort auf die Frage nach deinem persönlichen, vollendeten Glück. Du streckst den Arm aus. Du kannst den Türknauf schon beinahe berühren. Nur noch wenige Zentimeter.
Moin moin und herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Mein Name ist Dr. Armin Sablewski und mir gegenüber sitzt Dr. Gordon Fink. Moin Gordon.
Moin moin Armin. Schön, dass du mich mal auf diese Weise begrüßt. Gib's gleich ein Moin zurück.
Heute haben wir Samstag, den 8. Juni 2024. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, es ist ja schon ein paar Wochen her, dass wir das letzte Mal euch erfreut haben mit kinderanästhesiologischen Facts. Und da haben wir uns in zwei Folgen ganz intensiv um den Säuglingsatemweg gekümmert mit zwei Koryphäen in der Kinderanästhesie.
Aber in der letzten Folge haben wir euch gebeten, uns zu erläutern, wie ihr die apnoeische Oxygenierung eigentlich gestaltet. Denn uns ist klar geworden, dass die empfohlen wird, die apnoeische Oxygenierung, aber es ist gar nicht so genau beschrieben, wie man sie machen soll. Und ich habe den Eindruck, Gordon, aber korrigiere mich bitte, dass es verschiedene Ansätze gibt, so im Flurtalk, wie das die Kollegen lösen.
Ja, aber auch sehr überschaubar, ne? Also es ist letztendlich kein Hexenwerk, man muss irgendwie Sauerstoff ins Kind kriegen und so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, ne? Wir haben über diesen Katheter gesprochen, da muss ich gleich nochmal was zu sagen. Aber das Praktischste ist ja ganz klar diese Nasenbrille mit dem Schaumstoffbubbel am Ende. Das steckst du in ein Nasenloch und das hat auch Stefan uns geschrieben, dass er das so macht. Dann hat er das andere Nasenloch frei für die Intubation. Er sagt, er macht es im Prinzip genauso wie Martin Hölzl aus Luzern, der Nachfolger von Martin Jörg, und hat uns gleich einen Link zu einer Luzerner Website geschickt, wo Martin Hölzle 4 Videos online gestellt hat zur Präoxygenierung und Beatmung, zur apnoeischen Oxygenierung, zur apnoeischen Oxygenierung Intubation und das Überprüfen der korrekten Tubuslage. Da gibt es 4 Videos dazu und die werden in den Shownotes der letzten Folge 24b werden wir sie verlinken.
Und interessanterweise habe ich dabei gedacht, dass er das so beschrieben hat, dass es doch bestimmt schwierig ist, eine Maskenbeatmung zu machen, wenn so ein kleines Schläuchlein an der Nase vorbeigeht. Und hat dann noch extra geschrieben, dass die Maskenbeatmung auch problemlos möglich sei. Fand ich ganz spannend. Also er hat so gleich meinen Gedanken, den ich hatte, im nächsten Satz eliminiert. Aber er sagt auch, selbst wenn es nicht gut geht, dann kann man immer noch dieses Ding ziehen. Das ist ja nicht problematisch.
Stefan ist hingegen kein Freund davon, das Beatmungsgerät schon am Tubus konnektiert zu haben, über den dann Highflow laufen zu lassen und dann den Tubus nasal zu führen und direkt laryngoskopisch dann mit einer Mägelzange in die Trachea einzufädeln. weil er sagt, das ist einfach unpraktisch, die Schläuche, die üben doch einen gar nicht so zu vernachlässigenden Zug am Tubus aus. Im Gegensatz zu Niklas. Niklas schreibt genau das, dass er ein Freund davon ist, wenn er jemanden hat, der die Beatmungsschläuche halten kann, wie eine Pflegekraft zum Beispiel, die dann bei der Intubation assistiert. Also auch da sehen wir, viele Wege führen nach Rom und das, was der eine liebt, ist das, was der andere gänzlich ablehnt.
Niklas macht aber auch was Spannendes. Er nimmt eine normale Nasenbrille und schneidet ein Loch ab, also ein Zufluss zum Nasenloch, sodass das dann auch frei ist, indem er dann Tubus schieben kann zum Präoxygenieren eben.
Ja.
Fand ich ganz, so ein Bastel-Brother-Methode, aber finde ich gut.
Ja, ich hatte auch eine Bastel-Brother-Methode und zwar mit diesem Absaugkatheter, den man dann quasi über den Umweg eines Absaugschlauchs an den High-Flow-Outlet-Sauerstoffkanal des Beatmungsgeräts steckt. Alles gut, aber vom da kam Meister. Die
E-Mail von Martin Jöhr.
Kam gleich eine E-Mail von Martin Jöhr. Quasi der rote Handbrief der abdominalen Oxygenierung. Er sagt, Nasenbrillen und Nasensonden mit Schaumstoff, ohne Schaumstoff kann man bedenkenlos empfehlen. Sobald jedoch Katheter zum Einsatz kommen, wird es in den Händen wenig erfahrener, potenziell gefährlich. Das ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, auch logisch, denn du hast so einen kleinen Schlauch, über den jetzt beispielsweise 10 Liter Sauerstoff blasen, der im Hypopharynx des Kindes liegt. Wenn der jetzt nach vorne geschoben wird oder disloziert in den Ösophagus, dann pumpst du mit diesem Highflow natürlich den Ösophagus auf. Es gibt Fallberichte, einen von Peter Dangel aus Zürich und bei diesem Namen klingelt es bei mir. Ich glaube, Peter Dangel ist der Mentor von Martin Jöhr. Ich glaube, Martin hat bei Peter Dangel gelernt und deshalb zitiert ihn auch so häufig. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit uns, dass wir Martin Jöhr ständig zitieren. Ja?
Das ist der Generationsvertrag. Das ist gut.
Ja, und er hat wörtlich geschrieben, dass er Fälle persönlich gesehen hat, also jetzt Peter Dangel, wo ein toter Säugling bis zum Fußball aufgepumpt war. Also, man muss vorsichtig sein. Und dann kommt noch eine andere Komplikation ins Spiel. Wenn man jetzt nicht in den Ösophagus intubiert, sondern im Trachealbaum den Katheter liegen hat.
Ja. Man kann akzidentell den Absaugkatheter über den Tubus so vorschieben und das kann zu einem Mechanismus kommen, dass die Luft, die man dann insuffliert, reingeht, aber eben nicht mehr entweichen kann, sodass es eben zu einem Überblähen der Lunge kommt und dann eben zu einem Pneumothorax und das geht ratzfatz, ne? Weil
dass dieser Katheter sich quasi im Bronchialbaum selbst abdichtet und der Sauerstoff nicht mehr entweichen kann, meinst du?
Ja. Also Martin Jörg hat, glaube ich, alles schon gesehen, aber es liegt doch einfach daran, dass er so viele Jahre Erfahrung hat. Auf die Komplikationen würde ich gar nicht kommen, also dass das so passieren kann, aber klingt völlig plausibel und er schreibt auch selber noch, dass er einfach gespannt ist, wann es zu ersten Fallberichten kommt, wenn man das jetzt so aggressiv propagiert durch die neue Leitlinie eben. Genau. Das ist ja das, was wir auch schon mal gesagt haben, ne? Wo Fehler entstehen können, da passieren auch Fehler. Murphy's Law.
Was schiefgehen kann, wird früher oder später auch mal schiefgehen, genau. Abdullah hat uns bei X geschrieben, da ging es um die Ketamingabe. Wir haben wohl in irgendeiner Folge mal über Vernebelung von Ketamin gesprochen. Das hat jetzt keinen so großen Stellenwert in meinem Empfinden und in deinem auch nicht, oder?
Nein, hat es nicht.
Hat es nicht?
Ich glaube, man braucht das nicht einfach. Also ich wüsste nicht, warum man das machen sollte.
Man kann es halt wunderbar nasal applizieren, ne? Und dann hat man eine viel bessere Wirkung, denke ich, ne? Als über die Lunge.
Ja, das war es dann auch schon an Kommentaren und E-Mails, die wir bekommen haben. Vielen Dank, schreibt uns gerne weiter. Wir freuen uns wirklich immer sehr. Das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen, wovon dieses Projekt auch eben lebt. Und das Projekt lebt auch nicht nur von schönen E-Mails, sondern auch von Spenden.
Von euren Spenden. Und wir haben jetzt hier eine kleine Liste mit Spenderinnen und Spendern, die uns seit dem 5. April 2024 eine Zuwendung überlassen haben. Und das sind der Frank, Nina, Diana, Nadja, Christine.
Annika, Franziska, Nikolaus, Uwe, Sarah.
Sabine, Tatjana, Jörg, Gregor und Beate.
Lea, Benedikt, Jonas, Boris, Heike.
Gabor, Stefan, Stefanie, Sabine, Pauline.
Manuela, Martin, Hannes, Johannes, Annette.
Frauke, Frank, Nina, Stefan und Diana.
Laura, Tobias, Stefan, Nadja, Franziska.
Benedikt, Heike, Stefanie.
Vielen Dank euch allen für eure großzügigen Spenden.
Was wir mit euren Spendengeldern machen, das haben wir hier schon mehrfach erklärt. Wir decken unsere Fixkosten. Wir spenden an Organisationen, die unsere InterviewpartnerInnen uns nennen. Aber diesmal gibt es noch was Besonderes, denn das Besondere an dieser Folge ist, dass Armin und ich nach 2,5 Jahren jetzt zum ersten Mal auch selber ein bisschen von den Spendengeldern dafür verwenden werden, um mit unseren Kindern, unseren Frauen etwas Quality Time zu verbringen. Denn die haben uns ja die letzten 2,5 Jahre wirklich den Rücken freigehalten.
Ja, das finde ich gut, Gordon. Das ist ein Vorschlag, den ich sehr unterstütze. Klar, ich profitiere auch davon. Denn wir sind eigentlich nicht nur Armin und Gordon, sondern wir sind doch Armin und Gordon und Family, die diesen Podcast machen. Das ist ein Familienprojekt.
Ja.
Die helfen uns indirekt so sehr, dass es auch gut ist, wenn man sagt, wir sind jetzt Papas und wir sind mal die großzügigen Papas bei irgendeinem Projekt, das wir privat machen. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn die Zeit, die wir in den Podcast investiert haben, als Familienväter auch wieder zu den Familien zurückkommt.
Genau, das heißt, bei dieser Folge erreicht ihr das Team Kinder Anästhesie Talk, auch die Leute hinter den Kulissen mit eurer Spende.
Auch für diese Folge haben wir Fortbildungspunkte für euch vorbereitet. Dafür müsst ihr nichts weiteres tun, als auf unsere Homepage zu gehen, kinderanästhesie-talk.de. Dann geht ihr auf den Reiter und klickt auf CME-Punkte Fortbildungsstunden. Dort gebt ihr die Codewörter ein, die in dieser Folge versteckt sind, und dann bekommt ihr eure Fortbildungspunkte im Laufe der nächsten Wochen gut geschrieben. Und genauso könnt ihr auch eure Fortbildungsstunden beantragen.
So sieht's aus. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den Plattformen, über die ihr uns hört, bewertet. Da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben.
Wir sehen uns ja auch als Sprachrohr der Kinderanästhesie in Deutschland. Mittlerweile, das klingt schon sehr abgehoben, ehrlich gesagt, wenn ich das so sage. Aber naja, ich glaube, das ist unsere Stärke, Gordon. Und deshalb möchten wir auch auf Veranstaltungen hinweisen.
Abgehoben zu sein. Unsere Stärke ist es, abgehoben zu sein.
Ach so, ja, nee, unsere Stärke ist es, die Leute zu vernetzen. Oder das ist zumindest das, worum wir uns bemühen. Sei es mit inhaltlichem Wissen oder eben die Leute zusammenzuführen. Und deswegen möchten wir jetzt euch auch auf die Veranstaltungen 2024 hinweisen, die es so geben wird. Zum Beispiel gibt es das INS2Go Online-Format an jedem dritten Montag im Monat. Und Gordon, wann ist da der nächste Termin?
Ja, also INS2Go ist wieder online am 17.06.2024 von 17.15 Uhr. Das sind die Themen Leberinsuffizienz, Echokardiographie und Muskelrelaxantien.
Schön. Und dann gibt es noch das 18. Dresdner Kinderanästhesiologische Symposium, das am 8. Juni 2024 in der Dreikönigskirche in Dresden stattfindet.
Ende Juni, nämlich 28. und 29. Juni, findet das 11. Luzerner Repetitorium Kinderanästhesie statt. Und da muss ich sagen, da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil ich dem lieben Kollegen Martin Hützle, der mich dazu als Referent eingeladen hat, dem musste ich leider absagen, weil das genau das Umzugswochenende ist und ich das meiner Familie, dem Team Kinderanästhesie Talk, das hinter mir steht, nicht zumuten konnte, da nicht mitzumachen, sondern in Luzern einen Vortrag zu halten.
Und dann gibt es am 14.08. ein HINZ-Treffen wieder, also Hildesheimer Interprofessioneller Notfallmedizinischer Zirkel ab 18 Uhr. Da geht es um die Versorgung brandverletzter Kinder mit Oberärztin Frau Dr. Mechthild Sinning aus der BULT.
Wir kommen wieder am 1. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Der erste Jahreskongress, den es überhaupt gibt, vom 11.09. bis 13.09. im Kongresspalais in Kassel. Und wir haben die große Ehre, dort eine Session abhalten zu dürfen und bei einer weiteren mitzuwirken. Und das werden wir, wie ihr es von uns kennt, in alter Armin und Gordon-Manier natürlich podcastmäßig aufarbeiten und veröffentlichen.
Ja, in alter Armin und Gordon-Manier heißt aber auch, dass wir für die eine oder andere Überraschung sorgen müssen, glaube ich. Also es wird nicht wie immer sein. Das ist eben nämlich genau unsere Spezialität, dass wir immer doch ein bisschen was anders machen.
Nicht nur, dass das jetzt sowieso schon genug Druck ist, jetzt musst du noch irgendwann ankündigen, von dem ich keine Ahnung habe, wie wir das umsetzen sollen.
Aber wir machen einen Zaubertrick, ich säge dich durch, das geht immer gut.
Und möchte ich durchgesägt werden? Ich könnte ja meine Frau mal fragen, welche Hälfte sie behalten möchte. Auf die Antwort bin ich gespannt.
Okay, das frage ich meine Frau auch mal, ich sage dann genau das Gleiche. Mal gucken, was sie sagt. So, aber lass uns jetzt mal zum Interview kommen. Wen haben wir heute eingeladen? Heute haben wir eingeladen Frau Dr. Barbara Schmidt.
Ja, Barbara Schmidt ist eine promovierte und bald habilitierte Psychologin, die zurzeit an der Universität Jena wissenschaftlich tätig ist.
Genau, sie hat in Tübingen studiert, hat dann an der Universität Würzburg promoviert und war dann ab 2015 bis 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für klinische Psychologie der Universität Jena und ist seit 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Universitätsklinikum. Und sie hat sich mit Hypnose gegen Angst und Stress in herausfordernden Situationen beschäftigt.
Hypnose gegen Angst. Willkommen in der Welt der Esoterik. Aber wir werden euch beweisen, wir werden Evidenz liefern, dass es alles andere als Esoterik ist, sondern sie mit harten Fakten aufwarten kann.
Ich finde, in Barbara glüht ein Funke und wir lehnen uns mit dieser Folge weit aus dem Fenster, was Schnittstellen betrifft. Also sie ist eine Psychologin und es geht um Angst bei Kindern. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wussten ja auch gar nicht, worum es wirklich gehen wird bei diesem Interview. Wir waren ein bisschen ergebnisoffen, würde ich mal behaupten. Aber ja. Ich habe, und du kanntest sie auch vorher nicht, glaube ich, ne?
Gar nicht.
Genau. Das heißt, ich musste dich überzeugen davon, mit dir ein Interview zu machen, aber du bist ja lieb und nett und hast dann zugestimmt. Aber wie gesagt, in ihr leuchtet so ein kleines Licht, nein, nicht ein kleines Licht, ein großes Licht. Und diese positive Energie hat sie auch an mich abgestrahlt, mich überzeugt davon, dass ich mit ihr ein Interview machen möchte. Und ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörenden jetzt auch gefallen wird.
Wir haben dieses Interview im Vorfeld aufgezeichnet, spielen euch das jetzt ein und wir wünschen euch viel Vergnügen damit.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 1950. Ich wiederhole, 1950. Barbara, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Kinderanästhesie-Talk.
Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir müssen vielleicht ganz kurz erwähnen, wie du eigentlich zu uns gekommen bist oder wie zu dir vielmehr. Und ich glaube, kennengelernt haben wir uns, Barbara, auf dem High 2022. Da hast du mich angesprochen nach einem Vortrag, den ich dort halten durfte. Und irgendwie hat mir danach und auch in den folgenden Monaten vielleicht immer wieder inspirierende Gespräche. Mittlerweile arbeiten wir sogar zusammen. Ich habe dich zwangsverheiratet für Projekte bei uns. Und dann war ich begeistert sozusagen von deiner Arbeit und ich habe versucht, Gordon davon zu überzeugen, mit dir ein Interview zu machen. Und Gordon, du warst, glaube ich, am Anfang skeptisch.
Ja, war ich. Also ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Warum war ich skeptisch?
Weiß ich nicht. Genauso wie du mit Finn Bartels skeptisch warst und am Ende war es sehr schön. Aber, aber ich konnte dich überzeugen.
Ich glaube, dass du mir das Thema am Anfang anders verkauft hast. Ich glaube, du hast es mir als Hypnose in der Kinderanästhesie so als Blog vorgestellt und ich hatte nur im Hinterkopf, dass es möglicherweise einfach schwierig ist, in den Alltag zu implementieren und dass es doch was sehr Spezielles ist und dass es sozusagen nicht das breite Publikum interessieren könnte. Was jetzt letztendlich bei rauskommen wird, werden wir sehen und ich bin davon überzeugt, dass es uns alle anspricht, weil es natürlich im Schwerpunkt darum geht, wie wir mit unseren kleinen Patienten besser kommunizieren können. Denn wir machen da, wenn man Barbara glaubt, viel falsch oder könnten vieles viel besser machen. Und das wollen wir heute mal herausarbeiten, was das ist. Und da bin ich natürlich total begeistert von.
Ja, ich möchte eine Nachricht noch zitieren, die du geschrieben hast. Ich habe mich die letzten Tage aus Gründen intensiv damit beschäftigt und dabei ist in mir der Wunsch gewachsen, dass ich das lernen möchte. Also das, was Barbara macht, toll geworden. Ja. Sehr gut. Ja. Und ich glaube, wir gucken wirklich über den Tellerrand hinaus und zwar sehr weit diesmal, aber macht nichts. Liebe ZuhörerInnen, ihr werdet sehen, es wird Spaß machen, mit Barbara sich zu unterhalten.
Barbara, bevor wir starten, kannst du vielleicht in wenigen Worten einmal selbst erklären, was du zurzeit machst und wo der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt.
Ja, also sehr gerne. Also was ich zurzeit mache, ich bin angestellt am Universitätsklinikum Jena und forsche da zum Thema Hypnose. Das heißt also, ich habe auch Studierende, die das jetzt lernen, die das dann auch durchführen können. Früher habe ich alles selber gemacht, das kann ich inzwischen leider nicht mehr. Aber es heißt, andere können das auch lernen. Und zwar entwickle ich da auch standardisierte Skripte, die man dann einfach auch nutzen kann, ohne jetzt Hypnose ganz frei anwenden zu können. So dass man das auch wirklich dann in der Studie prüfen kann, ob das funktioniert. Das sind also meine Forschungsarbeiten. Die sind auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Das ist so der Ritterschlag in der Wissenschaft, wenn man von denen Geld bekommt. Und das ja, bin ich auch stolz, dass das auch für dieses Thema, was ja doch nicht überall so gleich mit Wissenschaft assoziiert wird, jetzt auch funktioniert. Und das ist auch wirklich erfreulich und richtig aus meiner Sicht. Genau. Und was ich sonst noch mache, ist, also ich lehre ganz viel. Heute auch wieder nach eurem Podcast werde ich zum Thema Depression Medizinstudierende unterrichten. Und zwar haben wir da immer Schauspielpatienten, die spielen dann eine Rolle, heute eben Depressionen, und die müssen dann mit denen so ein, ja, Erstgespräch führen beim Hausarzt sozusagen, oh, ihnen geht's nicht gut und was kann man denn da machen, auch Suizidalität abfragen und solche Dinge. Das sind ganz wichtige Themen, also nicht nur Depressionen, sondern auch schwerwiegende Nachrichten, alles, was man sich so als schwierige Themen vorstellen kann, weil es ganz wichtig ist, dass Ärzte lernen, gut zu kommunizieren, und deswegen auch euer Podcast super wichtig. Kinder haben wir leider nicht im Programm, weil das immer schwierig ist zu realisieren, aber wäre mein Traum, dass wir das auch mal hinkriegen, dass wir auch Kinderkommunikation schulen. Da haben auch viele ÄrztInnen Angst davor, wie sie das machen sollen, weil Kinder natürlich ganz anders ticken, so wisst ihr ja selber Bescheid.
Ja, aber auch erst seitdem wir selber Kinder haben.
Ach so.
Davor tappt man auch im Dunkeln und hofft, dass man irgendwie jetzt nicht die falschen Worte wählt. Aber wenn man mal so zwei Kinder großgezogen hat oder gerade dabei ist, dann findet man schon ganz gut raus, in welchem Alter man wie mit wem connecten kann. Das ist natürlich vorher ein Buch mit 7 Siegeln.
Und, spannenderweise, also ich bin auch als drittes Standbein selbstständig tätig und therapiere auch. Und da sehe ich halt auch ganz viel, dass, also Kindheit ist ganz große Ressource oft. Also Ressource heißt, da kann ich Kraft schöpfen, da kann ich ganz viel Energie rausziehen. Und oft so ganz einfache Sachen wie, letztens hatte ich einen Patienten, der wegen Sucht in Behandlung ist, und der hat als Kind einfach gerne im Wald gespielt. Und dann habe ich ihm in Hypnose eben erzählt, dass er in diesem Wald ist und dass er da an diesem Bach spielt und wie es da riecht und wie es da aussieht und wie man sich da frei fühlt und leicht fühlt. Und das sind ja Gefühle, die er halt gerne hat und die er eigentlich heutzutage gar nicht mehr so oft hat. Und dann ihm helfen können, über diese, ja, Erkrankungen hinwegzukommen oder besser damit umzugehen. Und nach der Hypnose hat er dann gleich überlegt, wo denn der nächste Wald ist und wo er denn da spazieren gehen kann. Also ja, und so geht's dann halt weiter. Man fängt an, wieder rauszugehen. Man weiß, aha, irgendwo in mir gab's mal dieses Gefühl. Und deswegen, also alles, was mit Kindern zu tun hat, finde ich eine riesige Ressource. Also man selbst ist ja auch, wenn man sich das mal so vorstellt, nicht nur die Person, die wir jetzt gerade sind, sondern alle, die früher da waren. Also wenn ihr euer Kind anschaut, dann seht ihr ja auch alle Phasen, die es mal durchlaufen hat, weil ihr das halt kennt. Und genauso seid ihr selber ja auch ganz viele, also auch viele Altersstufen, die gleichzeitig da sind und die auch angesprochen werden können. Und wir sprechen auch davon, wenn jemand ganz viel Angst und Stress hat, dann ist er automatisch wieder jünger, also geht er in eine jüngere Zustand zurück. Und da ist es ungefähr wie ein fünfjährige Person, mit der man dann auch anders sprechen muss. Also es ist was ganz Natürliches.
Cool, das sind ganz viele coole Aspekte, die du genannt hast. Und einen möchte ich erstmal rauspicken. Es heißt ja, heile zuerst mit dem Wort, dann mit dem Gift und zuletzt mit dem Schwert. Barbara, warum sind wir ÄrztInnen besonders prädisponiert dafür, mit Worten etwas anzurichten oder zu heilen?
Ihr habt eine große Macht, muss man einfach mal sagen. Also ihr habt einen weißen Kittel an, jemand kommt zu euch, ihr steht für eine Institution, für ein System, was eben für gesundheitliche Probleme und natürlich deren Lösung steht. Und man geht da ja hin, wenn man was möchte. Also ich als Patient würde hingehen und sagen, ich möchte jetzt Hilfe haben, und erwarte die auch von euch, weil ihr habt die Ausbildung, ihr habt diesen Job und so weiter. Ich weiß gar nicht so viel über euch sozusagen als Patient, aber ich denke mir das alles. Ja, das sind alles Attributionen, die ich mitbringe, die ihr natürlich super nutzen könnt. Das sage ich auch immer zu meinen StudentInnen. So, ey, ihr seid schon jemand, der eben genau dafür prädestiniert ist, zu helfen. Und jetzt nehmt einfach die Rolle an, ja, wie ein Theaterstück, und da ist eine Rolle und die ist schon für euch reserviert, ja. Und die müsst ihr einfach nur annehmen. Und das hilft so unglaublich, einfach nur, dass ihr mit eurer ganzen Haltung, mit eurem ganzen Auftreten, das repräsentiert, ich bin in der Lage zu helfen. Ob ich das jetzt im konkreten Fall mache, ist gar nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass ihr genau die richtige Person seid für diese Problematik und dass es am wichtigsten ist, dass die Person gekommen ist, und jetzt arbeitet ihr zusammen an diesem Problem.
Ja, cooler Aspekt.
Und ihr müsst auch nicht versprechen, dass es irgendwie besser wird. Und das ist auch ein großes Problem, dass alle immer denken, ja, und sowas wie, wenn ich jetzt irgendwie nichts mehr machen kann. Wir hatten auch das Thema Todesnachricht. Also ich muss als Arzt die Nachricht bringen, dass jemand gestorben ist, an den Angehörigen. da kann ich halt nichts mehr anbieten, da kann ich keine Therapie machen oder sonst was, ich kann nichts mehr machen. Und das ist aber trotzdem so wichtig, dass ich da so gut einfach das erstmal sage, was los ist und dann auch einfach zulasse, dass die andere Person ihre Emotionen haben darf. Und das ist auch super heilsam. Ich muss nicht immer eine Therapie haben, will ich damit sagen, die auch zur Lösung führt. Das muss auch meinem Patient gar nicht versprochen werden. Also versprechen Sie bitte gar nichts, wenn es nicht haltbar ist, ja. Auch nicht so, ich bin sofort bei Ihnen. Das ist auch so eine Lüge, ja. Das ist ja auch meistens nicht der Fall.
Also Emotionen Ausdruck verleihen, das ist eine Aufgabe von uns Ärzten. Übrigens kann man, finde ich, schon in einer Palliativsituation viel Therapie machen und dann kann man auch so verkaufen, aber keine
Kurative mehr. Genau, also alles, was halt irgendwo so an die Grenzen auch dieser Kunst geht, die ihr sozusagen euch auf die Fahnen schreibt, wird immer so ein bisschen, ja, da will man nicht so viel damit zu tun haben. Ich will gerne was anbieten, ich will gerne was verbessern und wenn das nicht mehr geht. Aber ich würde mal weggehen von diesem Thema verbessern, weil wir müssen ja nicht nur verbessern, sondern einfach, wie gehe ich mit Dingen um, ja? Weil gut und schlecht, das liegt nicht in meiner Hand, das zu beurteilen, ja? Ich würde auch nie sagen, ich habe jetzt eine schlechte Nachricht für Sie oder sowas oder eine gute Nachricht für Sie, weil das liegt im Auge dieses Patienten, ob das gut oder schlecht ist. Also ich bin nicht dazu befugt zu sagen, das ist jetzt so oder so zu bewerten, sondern das macht die andere Person und ich gebe der den Rahmen, dass sie das fühlen kann, dass sie damit umgehen kann, dass ich ihr dabei helfe.
Da fällt mir folgendes Beispiel ein, das habe ich selber erlebt in einem Schockraum. Ich habe als Notarzt einen Patienten dort abgegeben. Das ist auch gar nicht das Thema jetzt, sondern im Nachbarbett lag eine ältere Dame und ich wurde Zeuge, wie der, ich nehme an, Internist war es, zu ihr ging mit dem radiologischen Befund in der Hand und sagte, Frau Müller, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, Sie haben keine Lungenentzündung. Die schlechte ist, Sie haben leider einen Tumor in der Lunge.
Oh, oh Gott.
Was das Laryngoskop aus der Hand gefallen. Ich dachte, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Ja. Barbara, wie kann man so eine Situation besser angehen?
Also gerade bei solchen Dingen gibt es super tolle Richtlinien. Das ist das sogenannte Spikes-Protokoll. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also erstmal Situation, erstmal schauen. Am besten ist eben keine andere Person nebendran. Das wäre so sehr gut, weil die nämlich davon auch beeinflusst wird. Also am besten mit jemandem face-to-face sprechen in einem separaten Raum. Wenn das nicht geht, dann muss ich das halt irgendwie auch thematisieren, dass da jemand anders noch ist. Also Situation, dann Perception, was weiß die denn schon? Also dann sage ich, wir haben ja neulich Untersuchungen gemacht bezüglich ihrer was auch immer. Und das wissen sie ja. Also sie weiß auch, dass jetzt dann irgendwie was dazu kommt. Dann Invitation ist sozusagen, kann der jetzt überhaupt diese Botschaft empfangen oder ist die Person vielleicht, keine Ahnung, nicht in der Lage. Das müsst ihr aber selber entscheiden. Das könnt ihr nicht fragen im Sinne von, darf ich Ihnen jetzt die Nachricht überbringen? Das müssen Sie einfach selber rausfinden. Ja, dann kommt Knowledge, also was ist los? Was ist die Lage? Und da wirklich ganz deutlich sein, auch nicht sagen, ja, er hat es nicht geschafft oder hin und her, sondern ist gestorben oder Krebs oder wirklich ganz klar, so dass die Person weiß, was das ist, weil das ist so wichtig, dass man in dem Moment einfach diese Botschaft überbringt und das war's dann eigentlich auch schon, weil dann kommt Emotion, da heißt also, wir haben erstmal Sendepause und das ist so wichtig, auch meine Studierenden, dass die einfach lernen, nichts zu sagen, wenn es nichts mehr zu sagen gibt, bitte einfach die Klappe halten und das ist so schwer, das fällt denen so schwer, weil es sind vielleicht 30, 45 Sekunden maximal, die man dann mal nichts sagt, weil der Patient ja dann irgendwann der ist dann quasi, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn der dann so ins Leere schaut oder irgendwo hinschaut und dann auf einmal noch eine Frage stellt. Und die will er dann beantwortet haben. Und das könnt ihr dann beantworten, aber nicht einfach Informationen hinschmeißen, noch und nöcher, weil der das gar nicht aufnimmt. Das stresst die Person eher. Sondern dann eben warten, bis was von der Person kommt. Dann geht das Gespräch auch weiter. Und das Letzte ist dann
Summary, ne?
Ja, Summary, genau. Das Letzte ist halt so, ja, was machen wir jetzt? Kann ich jetzt rausgehen? Wann kommt das nächste Gespräch? Bleiben Sie in dem Zimmer liegen? Also so ganz unmittelbare Schritte, aber jetzt nicht die Planung der nächsten 6 Monate oder sowas, weil die Person einfach nicht in der Lage ist. Also, und das ist so wichtig, dass man am Anfang einfach die Möglichkeit gibt, so eine Botschaft, wie auch immer sie ist also schwerwiegend, nur das bestimmt die Person, die Nachricht bekommt, ob die schwerwiegend ist. Aber wenn sie schwerwiegend ist, dann braucht sie den Raum einfach zu wissen, ich habe alles, was ich sozusagen jetzt fühle, ist in Ordnung und das darf ich jetzt fühlen und ich weiß auch nicht, was es sein wird. Ja, keiner weiß, wie man sich verhält, wenn man so eine Nachricht kriegt. Ja, das ist nicht vorherzusehen, weder für euch als ÄrztInnen noch als Patient, weiß ich, wie werde ich mich verhalten, wenn ich sowas erfahre. Und das einfach mal so, wow, was passiert hier gerade alles? Und selbst wenn ihr die Person fragen würdet, was geht denn gerade in ihrem Kopf vor, würde der das nicht beantworten können. Weil das ist gerade im Moment alles neu, also eine Ausnahmesituation. Dass ihr einfach sagt, das ist jetzt in Ordnung und das ist so wichtig, weil wenn Leute das so erleben, dann ist es kein Trauma, sondern dann ist es was, mit dem ich umgehen kann. Und da habt ihr diese wichtige Rolle, diesen ersten Moment zu gestalten.
Wie können wir das denn üben, Barbara? Also ich meine…
Ja, durch Rollenspiele auch zum Beispiel.
Rollenspiele, okay. Meinst du, das brauchen Ärzte auch sozusagen im Laufe ihrer Karriere dann? Also ich meine, du unterrichtest jetzt Studierende. Habe ich auch damals im Unterricht gehabt, Psychologie. Ich fand meinen Unterricht mega gut und die Psychologen haben uns noch gesagt, das werdet ihr leider in der Form nie wieder lernen oder machen, so im Unterricht, als Unterrichtsform. Das konnte ich gar nicht glauben, aber es war wirklich so. Und auch heute wende ich noch das, was von dir eben genannte Spikes-Schema an. Und das ist für mich so wichtig im Alltag. Ja, also was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit wir weiter Kommunikation üben?
Ich denke, alles, was euch in gewisser Weise, wo ihr sagt, boah, da habe ich Angst davor, dass ihr da einfach so lange das euch holt, was ihr braucht, um eben keine Angst davor zu haben. Weil das ist so wichtig, wenn ihr da souverän auftretet als sozusagen belastbare Person, die nicht selber schon Angst hat.
Wir sind ja nun im Bereich der Kinderanästhesie. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo ich hier besonders in den Anfängen Angst hatte, dann fallen mir die Szenen ein, Kontakt mit dem Kind, vielleicht erst Kontakt mit dem Kind an der Schleuse. Das Kind ist ängstlich, es ist vielleicht auch schlecht prämediziert. Und meine Aufgabe ist es jetzt, dieses Kind irgendwie einzufangen und zu begleiten und ihm die Angst zu nehmen. Und dass das nicht gelingt, dass ich sozusagen nicht mit dem Kind connecten kann, das war früher immer meine größte Angst. Mittlerweile habe ich Strategien entwickelt.
Und
so
das
für
spürt
mich.
Das Kind, dass du Angst hast.
Ja, natürlich spürt es das Kind und es packt mich dann quasi und nutzt es aus und spielt mich aus. Und wenn ich jetzt zurück an den Anfang unseres Gesprächs gehe, da habe ich mitgenommen, dass du ganz viel vorhandene Ressourcen nutzt, dass du Bilder aufbaust aus Situationen, wo jetzt Patienten sich sicher oder wohlgefühlt haben, Beispiel Waldspaziergang. Das würde ja wahrscheinlich auch in so einer Situation funktionieren. Kind, das verständlich ist, ich denke, das ist die Voraussetzung, und das dann irgendwie eingefangen werden muss und die Angst genommen werden soll.
Aber da könnt ihr alles benutzen, was da sowieso ist. Ich meine, das Kind ist in einer völlig neuen Situation, das kennt es ja nicht, ja? Das kennt das Bett nicht, das kennt die Räume nicht, das kennt euch nicht, dass ihr einfach das mit Dingen belegt, mit guten Dingen, so wie zum Beispiel mit diesem, oder was wir wahrscheinlich auch noch besprechen, mit diesem kleinen Affen, den wir da für die Vorbereitung auf Operationen da verwenden, dass man sagt, hier, du bist in der Raumstation und das ist alles das Bodenpersonal und wir helfen dir. Und du bist mutig und du bist hier ein kleiner Abenteurer sozusagen. Also alle diese Sachen, die Kinder ja eh, die mögen Autonomie, sie mögen Sachen selber machen, sie mögen verstehen, was da los ist. Und das gibt Kontrolle und das ist gut gegen Angst. Also einfach alles, was da passiert, sagen, was ist das? Also in Kindsprache, ja, ihr sollt da auch bitte ehrlich sein. Also nicht sagen, das ist, also klar, Raumstation stimmt jetzt nicht, aber dass alle im grünen Kittel Helfer sind, das stimmt, ja. Mhm. Also, dass man einfach sagt, irgendwie, was ist das, was hier passiert? Du kriegst hier so ein Pflaster, das macht, dass deine Hand ganz schön unempfindlich und taub ist und dass du da ganz wenig spürst. Oder wenn ihr den Clipser dran macht fürs Monitoring, sagt ihr, das ist der Kraftmesser, da werden wir ganz erstaunt sein, wie viel Power du hast, das können wir da sehen. Da kriegst du so kleine Wellen auf dem Bildschirm. Die kannst du da selber zeichnen, sozusagen Regenbogenwellen, was weiß ich, erzählt halt irgendwas, was halt schön ist, dass das Kind halt auf der einen Seite versteht, was ist hier los, das hat alles seinen Sinn und aber auch eine Orientierung anzubieten und dann wird es da drauf anspringen.
Warum ist das wichtig? Wenn das Kind ruhig ist, muss ich das trotzdem machen?
Schadet nie.
Also mir würde es persönlich Spaß machen, das zu machen und mit dem Kind zu spielen, aber hat das einen Benefit?
Natürlich, weil das Kind erstmal, es wird ja respektiert von euch in dem Moment, also auch, könnt ihr auch ganz körperlich, einfach auf Augenhöhe, das hast du, glaube ich, mal erzählt, Armin, dass du das auch gerne machst, dass ihr da auf Augenhöhe erstmal geht, das ist natürlich basic, aber das ist auch schon wichtig, ja, dass ich von vorne auf das Kind auf Augenhöhe schaue, das heißt, ich bin nicht von oben irgendwie noch mit Gesicht falsch rum und so, wo man Gesichter falsch rum haben wir sehr selten im Leben und das ist nicht so, es ist nicht so angenehm, ja, man möchte lieber ein Gesicht richtig rum sehen. und dann sozusagen auch die Möglichkeit haben, da in Interaktion zu gehen. Also du präsentierst dich als jemand auf Augenhöhe, der was erklärt, dem man auch vielleicht eine Frage stellen kann. Und man ist irgendwie auf einmal so ein Team, ja? Und das Kind merkt schon, es ist gut, hier einen Partner zu haben und ihr bietet euch dafür an.
Wir sagen ja häufig immer das Gleiche in der Anästhesie, ne?
So. Wenn es gut ist, dann passt doch.
Ich meine so, um zu erklären, was als nächstes kommt, als Prozedur beispielsweise. Und die Dinge kann man natürlich auch unterschiedlich gut ausdrücken, kindgerecht ausdrücken, wie zum Beispiel das Legen einer Infusionsnadel. Mhm. Ja, da gibt's, ich lege dir jetzt eine Nadel in den Arm, ja, da bin ich ja, jedes Mal zu lang, wenn ich das höre. Ja, das jetzt nicht im Kontext Kinderanästhesie, aber bei den Erwachsenen.
Die verstehen auch alles wörtlich, gell? Also Leute in so einer Situation, nicht nur Kinder, verstehen alles wörtlich. Da denken die, ihr macht jetzt den Arm auf und da kommt jetzt eine Nadel rein in den Arm.
Wie kann man denn solche Sachen besser ausdrücken? Hast du so ein paar Ideen, wie man kindgerecht diese einzelnen Prozeduren, du hast es gerade schon erwähnt, mit Kraftmesser und also für den Stauschlauch oder das Pulsoximeter. Mhm. Aber wie sieht's denn aus mit beispielsweise eben genau das, Flexüle legen? Wie würdest du so einem Kind sowas erklären?
Also erstmal muss man ja davor zum Beispiel so ein Spray da drauf sprayen, damit das desinfiziert ist. Und da sagst du halt zum Beispiel, so jetzt denkst du mal dran, wie schön das war, wenn du mal vielleicht am Meer warst oder so ein bisschen, wenn es ganz heiß ist und du freust dich, wenn mal was Erfrischendes ist. Und da das kommt jetzt auf deinen Arm, da wo ich also sozusagen jetzt drauf sprühe. Und dann merkst du, dass das ganz erfrischend ist und du ganz, ja, es ist so ganz angenehm und frisch. Und dann kann ich sozusagen da Dinge machen, die du vielleicht gar nicht so merkst, weil der Arm ja vielleicht ganz taub und kalt ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorher noch den Zauberhandschuh anziehen.
Was hat es damit auf sich mit dem Zauberhandschuh?
Ja, der Zauberhandschuh, das ist die Geheimwaffe, die ich euch jetzt hier an die Hand gebe. Und zwar, also ihr sagt einfach, ihr braucht auch nichts dafür. Ihr macht einfach hier so eine Bewegung mit, also ihr zeigt einen imaginären Handschuh und sagt, hey, guck mal, ich habe hier einen Zauberhandschuh, der ist jetzt hier also sozusagen anders als andere Sachen, nicht direkt sichtbar, aber du kannst ja mir mal sagen, wie sieht denn der aus? Ist der rot? Ist der glitzert der? Ist der Regenbogenfarben und so weiter? Und dann kriegt ihr da eine Antwort. Und dann würde ich den anziehen, also wirklich jeden Finger. Ihr wisst ja, der muss ganz eng sitzen, wenn man so einen Handschuh, also wie bei euch, ihr habt ja auch Handschuhe an, der muss ganz eng sitzen, muss der jeden Finger dann so wirklich anziehen. Und wenn ihr es dann, könnt es auch richtig hoch, es kann richtig weit nach oben gehen, so dass ihr die ganze Armlänge, wo ihr da irgendwie eine Flexüle legen wollt, eben einschließt. Und dann macht ihr da, spürst du schon, wie der jetzt da liegt und wie der jetzt da angeschmiegt ist an deine Hand. Und dann da, wo ihr natürlich dann später arbeitet, vielleicht noch mehr, also dieses Streichen wirklich, also ist ja im Prinzip auch eine Art Streicheln, ja, also ein Anfassen unter dem Vorwand, einen Handschuh anzuziehen. Und dann sagt er, jetzt merkst du das schon, dass das da schon ganz eng und fest und taub, kalt und unempfindlich ist an deinem Arm. Und dann wollen wir das mal testen, da könnt ihr mal reinzwicken, also zum Beispiel an die Hand, wo ich den Handschuh jetzt angezogen habe und an die andere, wo keiner ist. Boah, das tut ja schon viel weniger weh, ja. Und dann können wir mal schauen, was da jetzt, können wir das mal ausprobieren, wie so ein kleines Experiment. Jetzt habe ich hier eine Nadel, die muss da sowieso rein.
Das funktioniert, ja?
Ja. Oder also einfach
hast
mehr
du das
die,
schon mal gemacht, Armin?
Die Aufmerksamkeit auf was anderes legen, ja. Vielleicht auch gar nicht sagen, jetzt probieren wir das mal aus und nicht das Wort Nadel, weil Nadel vielleicht auch schon Angst macht. Da könnt ihr aber so viel Gutes machen. Einfach indem wir es wie so ein Spiel macht, ja.
Ich habe es noch nicht gemacht, Gordon. Ich habe aber jetzt in München auch so einen Kommunikationsworkship belegt.
Bei der Haunerschen Kinderklinik.
Ja, genau. Und die haben auch den Zauberhandschuh vorgestellt und ich werde das auf jeden Fall demnächst machen. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass man versucht, eine Verknüpfung mit etwas Positivem herzustellen. Das ist doch das Entscheidende, Barbara, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist so ein bisschen, also wenn ihr euch vorstellt, ihr wart ja vielleicht auch schon mal beim Zauberer oder sowas. Und da ist ja ganz viel mit Aufmerksamkeit, ja. Also du musst die Aufmerksamkeit aber auch Sachen lenken, die von dem ablenken, was du eigentlich gerade fühlen könntest, ja, oder sehen könntest, zum Beispiel den Zaubertrick. Und in eurem Fall ist es das Legen der Nadel, dass ihr einfach den Fokus auf dieses, jetzt spüre ich den Handschuh und ich habe auch eine Aufgabe, ja. Du kannst auch sagen, hey, du hast hier echt einen wichtigen Job in dieser ganzen Sache und wir brauchen deine Mitarbeit jetzt, ja. Also du bist wichtig, du musst hier was machen. Und wenn du das schaffst, dann hast du voll den Erfolg auch erlebt, ja. Also du hast hier was beigetragen zu deiner eigenen OP oder was ihr vorhabt, ja. Und das dann einfach sagt, ich zeig dir jetzt, wie das geht und deine Aufgabe ist einfach, das zu machen. Also, dass auch das Kind weiß, ich bin damit einbezogen, ich habe was zu tun, ich kann hier aktiv Einfluss nehmen. Es ist nicht, bin ich ausgeliefert. Ich meine, wenn wir überlegen, was ist denn ein Trauma? Das ist immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr in Kontrolle und mein Leben ist in Gefahr. Und das wollen wir halt auf keinen Fall. Das heißt, dieses Kind ist in Kontrolle. Es hat sich selber den Handschuh angezogen und hat auch mit euch sozusagen abgesprochen, wann jetzt dieses Experiment mit der Nadel stattfindet. Es ist nicht ausgeliefert, ja. Es ist immer in Kontrolle. Ihr seid ein Team.
Eigentlich ganz einfach, ne? Und auch konsequent, weil wenn man die erwachsenen Patienten fragt, die Angst vor Narkose haben, wovor haben sie Angst, dann kommt in 90% der Fälle immer die Antwort, die Angst davor, die Kontrolle abzugeben. Ja. Und alle über 90, die 10% sagen, sie haben Angst, nicht mehr aufzuwachen. Aber in erster Linie ist es Kontrolle abgeben. Also es ist doch nur logisch, den Patienten zu ermöglichen, die Kontrolle eben nicht abgeben zu müssen. Das Recht bei Kindern. Habe ich nie drüber nachgedacht. Eigentlich ist es logisch.
Ich bin neulich auf ein Akronym gestoßen. Wir Ärzte lieben ja Akronyme. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war das CARE-Paket. Und das C steht für eben Choice. Ja, provide power in a powerless environment.
Und auch wenn es nur eine ganz kleine, will ich die rote oder die grüne Nadel? Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht. Also,
möchtest du die dicke oder die dünne?
Ja, genau, das ist natürlich blöd, weil das hat eine Bedeutung. Aber wenn ihr irgendwas habt, wo ihr irgendwie was mitentscheiden lassen könnt, soll ich, keine Ahnung, links oder rechts, also irgendeine kleine Entscheidung, die ihr abgeben könnt, dass ihr die einfach dann dem Patienten übergebt. Und das tut denen so gut, wenn die da das Gefühl haben, ich entscheide hier was.
Ja. Das ist übrigens auch in der Zauberei so. Ich habe auch mal gezaubert und da macht man das ja auch so. Witzig eigentlich. Das hat mir schon mal gehabt, glaube ich.
Ja, weil das macht es auch noch glaubwürdiger, weil wenn ich nämlich entscheide, welche Karte aus dem Kartenstapel oder so, dann kann der das ja nicht vorher geplant haben.
Richtig. Du hast jetzt mit verschiedenen AnästhesistInnen auch schon gearbeitet im Rahmen deiner Studien und auch in jetzt laufenden Studien auch. Wo stehen wir Ärzte denn deiner Meinung nach? Also wie gut sind wir denn in Bezug auf Kommunikation aus deiner beobachtenden Rolle als Psychologin?
Naja, es ist wahrscheinlich wie immer so, dass die, die eigentlich schon ganz gut sind, überhaupt noch besser werden wollen. Das heißt, ich treffe ja meistens die Leute, die ja schon so offen sind für sowas, dass die da eigentlich schon ganz viel machen. Also oft komme ich auch rein und die sagen, ach ja, sowas Ähnliches mache ich ja schon. So zum Beispiel vor der Narkose einfach zu fragen, wo wären sie denn jetzt am liebsten? Das ist natürlich super. Da sage ich, ja, perfekt. Also toll, ich freue mich. Ja, also ich freue mich über alles, was da schon gut läuft. Natürlich wird da schon auch noch vieles sein, was verbesserungswürdig ist, aber stellt euch mal nicht so unter den Scheffel. Ich glaube, es gibt echt viel, was da super läuft. Nur das Problem ist, glaube ich, auch, dass ihr da zu wenig, also auch dafür Wertschätzung bekommt. Also von mir bekommt ihr die auf jeden Fall. Vom Patienten bekommt ihr die. Aber sozusagen sonst wird es halt immer so sein, ja, so wie Gordon gesagt hat, ja, kann man das überhaupt einbauen? Das dauert doch viel zu lange. Da müssen wir ja eine sonderliche Ausbildung machen, da habe ich ja gar keine Zeit und so weiter. Also das braucht ihr alles gar nicht. Sondern einfach nur durch Vorbild, also ihr sollt das Vorbild sein, einfach zu zeigen, was man da erreichen kann, einfach durch ein bisschen bessere Kommunikation. Und ganz wichtig ist halt erstmal Sachen so zu formulieren, dass wir das, was wir nicht haben wollen, nicht vorkommt. Also wenn ich keine Angst sage, dann habe ich Angst. Ihr müsst also euch was ausdenken, dass ihr sagt, zum Beispiel, wo wärst du denn jetzt am liebsten? Oder wenn jemand ganz aufgeregt ist, dann sagst du, jetzt gehen Sie doch mal auf die Suche in Ihrem Körper. Da gibt es vielleicht eine Stelle, auch wenn die ganz klein ist und die ist vielleicht entspannt. Dann schauen Sie mal, gehen Sie mal auf die Suche in Ihrem Körper, wo da diese eine kleine Stelle ist und dann breitet sich das aus. Ja, weil das kann Ihr Körper. Einfach auch zu sagen, das ist ein Programm, was Ihr Körper drauf hat und das würde jetzt eben sehr, sehr gut helfen, wenn Sie das eben abspielen lassen. Ja, also auch Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigenen Ressourcen und der kann das. Und das wäre jetzt eben ideal, wenn das jetzt kommt, ja. Dann brauche ich nichts zum Thema Schmerz, nichts zum Thema Angst, sondern ich sage, wo fühlt es sich denn entspannt an? Und wo wären Sie denn am liebsten? Wo fühlen Sie sich denn sonst entspannt, ja? Also zum Beispiel meistens nicht im Krankenhaus, aber dann gehe ich da halt mental hin und das können die.
Geht das schon in Richtung Hypnose? Ich meine, das, was du gerade beschreibst, ist ja eine Suggestion, du bietest etwas an. Ja. Und der Patient nimmt es an oder eben auch nicht.
Ja, in so einer Situation, wo ihr seid, da braucht ihr gar keine Hypnose einleiten, weil die sind schon in einer Trance, ja, in einer Angsttrance, in einer Stresstrance. Also ihr braucht diesen offiziellen Einleitungsteil, den wir sonst auch zum Beispiel in der Therapie machen, überhaupt nicht machen.
Kannst du, Barbara, vielleicht an dieser Stelle kurz mal die Wörter Suggestion, Trance und Hypnose auseinanderdröseln?
Also wir sind ja Menschen, die sind ja in verschiedenen Bewusstseinszuständen, zum Beispiel nachts schlafen wir, tagsüber sind wir wach, dann gibt es so Zwischenzustände, so zwischen, wenn wir so einschlafen, wenn man so lustige Gedanken hat, die so ein bisschen absurd werden oder auch mal Tagträumen oder sich ganz stark auf was konzentrieren oder wenn ihr im OP seid, da seid ihr auch in einer Art Trance, weil ihr müsst jetzt Leistung zeigen, ja. Das würdet ihr nicht so bezeichnen, aber ich würde sagen, das ist einfach eine besondere Form des Bewusstseinszustands und den können wir auch hervorrufen. Also das würde ich Trance nennen, also das kommt auch natürlich vor. Jeder hat das im Repertoire. Das ist nichts, was ich da neu mache, ja. Trance ist in jedem möglich. Ich muss es, durch Hypnose kann ich das sozusagen künstlich oder von außen herbeirufen, ja, dass dieser Zustand kommt. Und Suggestion ist ein Mittel dazu, ja, zum Beispiel zu sagen, jetzt kannst du mal ganz gespannt sein, wie sich dieser Zauberhandschuh an deinem Arm anfühlt und wie kalt, taub und unempfindlich da alles wird. Und du behältst dein Blut bei dir, das kannst du auch sagen. Du machst den Haupthahn zu, da ist ein Haupthahn, wie so von einer Sprinkleranlage, und den drehst du jetzt einfach mal zu. Und das ist so krass, die Leute bluten nicht mehr. Also das ist wirklich, ich kann es nicht erklären, aber wir können also offensichtlich sehr viele Sachen, die wir gar nicht dachten, auch kontrollieren, wenn wir uns solche Dinge vorstellen.
Also das Ziel ist es, einen Trance-Zustand hervorzurufen.
Ja, ihr braucht den gar nicht hervorrufen, weil der ist schon da.
Ja, aber du als Psychologin rufst das hervor durch Suggestion.
Genau, also ich sage zum Beispiel, jetzt merken Sie mal, wie Sie beim Ausatmen immer ruhiger werden. Das ist ja auch ein natürlicher Prozess, den ich noch verstärke. Also Ausatmen sollen wir ja immer verlängern und dann beim Ausatmen loslassen. Beim Einatmen schöpfe ich Kraft, aber das Ausatmen, das können Sie merken, dass das immer länger dauert und so weiter. Also das sind ja auch schon Suggestionen. Mhm.
Wenn wir nochmal zu den Kindern gehen, Ich glaube, es ist schwierig, mit denen Atemübungen zu machen. Was ist sozusagen das Besondere an den Kindern in Bezug auf diesen Trance-Zustand?
Kinder gehen super leicht in Trance und auch ganz wichtig, die haben oft die Augen auf und das heißt aber nicht, dass sie sozusagen nicht weg sind, ja. Also Augen auf heißt nicht immer wach oder nicht immer von wegen hat nicht funktioniert. Das musste ich auch erst lernen, dass Kinder die Augen nicht zumachen bei Hypnose, sondern genau, also die bleiben offen. Und dann kann man sich einfach Sachen vorstellen. Es ist einfach wie so ein Spiel, die fluktuieren aber auch schnell. Also Kinder gehen schnell rein und schnell raus. Also manchmal merkt man das ja auch, wenn ihr Kinder habt, wenn die spielen zum Beispiel. Dann kann man kurz mal rausswitchen, wieder reinswitchen. Also das ist auch ganz normal. Das ist aber auch eine große Stärke. Also dass ihr einfach nicht verwirrt seid, dass das nicht so abläuft, okay, ich habe den Zustand jetzt hergestellt und dann bleibt der einfach, sondern der kann auch mal so ein bisschen fluktuieren. Aber einfach, dass ihr was anbietet, an dem man sich orientieren kann. Also zum Beispiel eben diese Geschichte mit dem Weltraumstart, was ja auch ein bisschen diese ganze Sterilität und so hat ja was von Weltraumstation, dass man das irgendwie so erklärt, was irgendwie aber auch mit Abenteuer zu tun hat, mutig sein und was selbst machen und Abenteuer erleben zu tun hat, was die ja gerne tun. Und das aktiviert schon die Ressourcen, die wir brauchen. Also mutig sein, vielleicht nicht wissen, was da kommt, weil das neu ist. Und Kinder, die sind da gut drin, weil die haben so viele Sachen, was sie zum ersten Mal erleben. Also ganz viele Sachen sind zum ersten Mal. Und das ist auch zum ersten Mal.
Gordon sagt ja mal, Angst ist gar nichts Schlechtes.
Ja, genau. Man sagt, ja, das ist so völlig gut. Also wäre ja komisch, wenn du jetzt das völlig, kenne ich schon, habe ich ja schon 100 Mal gemacht. Stimmt ja nicht, ja. Also ich sage auch zu meinen Studierenden, wenn der Patient oder wer auch immer der Schauspiel gegenüber merkt, dass sie aufgeregt sind, das ist doch voll gut. Weil das heißt, sie wollen es jetzt besonders richtig machen. Sie geben sich richtig viel Mühe. Und wenn der das merkt, ist doch perfekt.
Also man kann alles ins Positive wenden oder eine positive Affirmation.
Ja, auch für euch selber. Ja, aufgeregt sein heißt, dein Körper hat Energie zur Verfügung gestellt. Und das ist ja auch der physiologische Prozess. Ich meine, die ganzen Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, der macht, dass wir was tun können. Also, dass wir jetzt da auf die Situation reagieren können. Da kann man sagen, boah, toll, dass mein Körper das hier so richtig mich unterstützt, ja, dass ich jetzt hier volle Pulle geben kann.
Armin hat darauf angespielt, dass ich sage, Angst ist was Gutes, weil sie uns ja davon abhält, unvernünftige Dinge zu tun und uns zu gefährden. Du hast ja Angst erforscht, hast ein ganzes Buch über Angst geschrieben. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Geheimnisse der Angst?
Ja, also Angst ist erstmal ein Gefühl, das total klar, natürlich und auch willkommen ist. Also das ist sowieso das dümmste Sachen, die wir erstmal als unangenehm empfinden, zu sagen, die will ich nicht, die mache ich erstmal weg, weil die werden dadurch nämlich größer und nicht kleiner. Also erstmal sagen, hallo, da ist die Angst, schön, dass du da bist, danke, dass du dafür gesorgt hast, dass ich heute hier bin, weil vielleicht wäre ich ja nicht hier, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich vielleicht mal einen Unfall gebaut oder sonst was oder wäre irgendwo unvorsichtig gewesen. Also vielen Dank. Und jetzt hätte ich gerne, dass wir das noch ein bisschen anders hinkriegen. Ja, also ich meine, du darfst deinen Job, mich zu schützen, darfst du weiterhin ausführen. Das bin ich auch ganz dankbar und ist auch ganz wichtig. Aber bitte so, dass es mir innerhalb dessen besser geht. Ja, also dass ich mehr Freiheit habe. Also das jetzt gerade, wenn es eine Angststörung gibt, dass man sagt, also für mich wäre es halt für mein Leben besser, wenn ich an der und der Stelle einfach weniger Angst hätte. Und da müssen wir halt mal schauen, was ist es denn, was da doch das Problem ist? Also warum schlägt der Alarm aus an einer Stelle, wo ich eigentlich rational weiß, das ist unsinnig, ja? Also bei einer kleinen Spinne oder wenn ich ins Flugzeug steige, was auch ein sicheres Flugzeug ist, ja? Warum muss dann diese Alarmanlage immer so angehen?
Können Kinder denn das überhaupt abstellen? Also das frage ich mich gerade. Also ich glaube nicht, dass Kinder dafür so empfänglich sind. Die haben einfach Angst, weil das für die fremd ist. Aber die sind doch nicht so rational, oder? Auf der Ebene.
Naja, da musst du halt ein bisschen, ich habe das jetzt so ein bisschen auf einem Nicht-Kinderniveau erzählt, aber man kann das ja auch auf Kinderniveau erzählen, dass man sagt, stell dir mal vor, da gibt es in deinem Kopf wie so eine Art Mischpult oder so. Da gibt es so Drehknöpfe und so und dann kann da jeder mal ran. Und gibt es ja auch sogar diesen Film, ja, wo diese verschiedenen Emotionen da im Kopf sind. Und einmal fehlt die Freude, das ist gar nicht gut, wenn
alles steht Kopf
oder so. Da gibt es, glaube ich, jetzt sogar den zweiten Film, den habe ich aber nicht gesehen.
Ich auch noch nicht, aber ganz dringende Empfehlung, sich den anzuschauen, der ist wirklich fantastisch.
Wobei an einer Stelle, also ich bin nicht ganz 100% d'accord, was da transportiert wird, aber so insgesamt finde ich das auf jeden Fall cool dargestellt und manche bringen das auch gleich als Bild, weil sie sowas schon kennen, ja, dann sag ich, ja klar, dann bleiben wir in dem Bild. Also du hast ein Mischpult und da kann man Sachen lauter, Sachen leiser und verschiedene Hebel und so. Und du darfst da auch was verstellen, ja. Also du kannst da hingehen und kannst zum Beispiel den Lautstärkeregler für Angst, kannst du da auch mal hoch und runter drehen, ja. Also man kann da was machen. Und auch eine ganz tolle Technik bei Angst, also die ich halt auch bei Erwachsenen dann mache, ist die sogenannte Kinotechnik. Das heißt, also du sitzt im Kino, in deinem Lieblingskino natürlich, mit deinem Popcorn, was auch immer, siehst dich selber auf der Leinwand, wie du das erlebst, wovor du Angst hast. Und du sitzt aber auch hinten am, wie heißt es, wo der Film eingelegt wird und wo man auf Play drücken kann, wo man auf Pause und Stopp drücken kann.
Das nennt man Computer.
Naja, da hinten halt in der, in der Vorführkabine da.
Damals, als es noch diese Filmrollen gab, ja.
Ja, genau. Ist auch egal. Das kann man auch vorher festlegen, ob man da lieber eine Filmrolle hat oder eine DVD oder was auch immer oder nur eine Datei, die man abspielt oder nicht. Auf jeden Fall ist man am Drücker. Und das ist halt total wichtig, dass ich erstmal, ich bin nicht das Gefühl, sondern ich sitze da, ich sehe das, kann mich da auch reinversetzen. Aber ich kann zum Beispiel auch, wenn es an der schlimmsten Stelle ist, mal auf Pause drücken, mir das nochmal angucken und dann kann ich rückwärts spielen und dann einen anderen Film einlegen, zum Beispiel, ich gehe zum Flughafen, alles ist wunderbar, ich habe schon voll Lust, in Urlaub zu fliegen und überlege mir, wie das alles toll wird und genau und kann dann einfach selber bestimmen, was da eingelegt wird und wieso sollte man so einen hässlichen Film einlegen, ja?
Und das geht
kann
auch
ich ja
bei
selber
Kindern?
Bestimmen. Ich habe es jetzt bei Kindern noch nicht gemacht, ich sage nur, dass auch solche Techniken sind ja auch bildhaft. Wenn ihr dann Widerstand fühlt, so das Kind geht gerade gar nicht mit, dann kann man so eine Widerstandsvermeidung machen. Und zwar kann man sagen, ah, ich kenne da ein Kind, wenn ich das sage, dann geht das immer ganz ruhig. Also das ist die sogenannte Mein-Freund-John-Technik. Also ich kenne da jemand, mein Freund, ja, wenn ich ihm das und das sage, dann geht er in Trance und dann ist er ganz ruhig und dann atmet der ganz ruhig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also das kann man, oder man kann so, jetzt könntest du mal schauen, ob du mir weismachen kannst, dass du ganz entspannt bist. Vielleicht kannst du mir das einfach mal so vorspielen, als wäre es so, ja, wie so ein Schauspieler. Und man, das Ding ist, man kann sowas nicht spielen, ja, also entweder man ist es oder nicht, ja. Dann kannst du sozusagen über dieses, ja, ich mach's ja selber, ich tue jetzt so, als wäre ich entspannt, weil der mich jetzt das fragt, dass man dann sozusagen darüber diesen Widerstand vermeidet. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also es ist für mich sehr plausibel, ehrlich gesagt. Also das sind schon Anleitungen und kleine Tricks, wie man die Angst, ja, austricksen kann, ne?
Und dann gibt's ja noch so, krasse Sachen, wenn jemand so komplett in seiner anderen Welt ist und den man quasi gar nicht mehr zu fassen kriegt, weil der schon seinen eigenen Film da schiebt, dann kann man den einfach entweder reorientieren, ihm sagt, du bist jetzt hier auf einer Liege, in einem Krankenhaus und so weiter, also erstmal reorientieren. Oder man kann auch sozusagen jemand so überraschen mit was komplett Irrem. Also sowas wie, es ist jetzt 11:03 und heute findet die große Show statt oder was weiß ich. Also irgendwas ganz Komisches, wo man den so komplett so, hä?
So eine emotionale Wand durchbrechen.
Also es gibt zum Beispiel so eine Geschichte von einem Hypnose-Experten, der hat zum Beispiel gesagt, also so ein Kind, was immer gehänselt wurde auf dem Schulhof, also wegen, was weiß ich, zu dick oder was weiß ich, also warum man halt gehänselt wird, dass sie zu denen hingehen soll und so, also zum Beispiel 5 Kinder hänseln das Kind, ja, und sie geht dann hin, hat 3 Bonbons dabei und sagt, so, ich habe hier 3 Bonbons, mehr gibt's aber heute nicht. Und dann sind die total irritiert und sagen einfach gar nichts mehr. Und dann hört es auch auf, weil das einfach so, hat sie irgendein Muster komplett durchbrochen durch ihre komplett überraschende Reaktion.
Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob das bei Kindern funktioniert. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das geht.
Alleine schon, dass sie nämlich denkt, dass sie das kann, ja. Das, da tritt sie nämlich ganz anders auf. Weil sie, jetzt, wann kommen sie jetzt endlich, dass ich das endlich mal machen kann, weißt du? Also die lernt es beim Therapeuten, dass es geht, ja, dass man das machen kann, dass man Leute so schockiert durch was komplett Unerwartetes und sie will das jetzt ausprobieren und dann ist sie natürlich schon so, wann kommen sie endlich? Und dann kommen die gar nicht, weil die das merken.
Vielleicht funktioniert deshalb auch erst ganz gut, wenn man die Kinder mal sieht. Da sind die auch mal erstmal irritiert, das mache ich auch manchmal gerne. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Gordon, glaube ich.
Ja, wobei das war tatsächlich eher, dass ein Kollege mit einer gewissen Distanz zur Realität dieses Kind einfach aus der Natur heraus gesiezt hat. Das war wiederum sehr skurril.
Das ist sehr krass.
Ja, schon.
Aber da könnte man, da fällt mir noch eine andere Idee ein, dass man zum Beispiel sagt, irgendwie irgendein Tier, kennst du ein Tier, was so richtig mutig und was so richtig, so richtig, hast du da schon mal eins gesehen im Tierpark oder im Film oder was auch immer? Und dann sagt er, ja, zum Beispiel Löwe, ja, so jetzt stellst du dir mal vor, wie dass du der Löwe bist, stell dir mal vor. Und wie würde das sein? Wie würdest du aussehen? Wie würdest du schauen? Und wie würde sich das anfühlen, so richtig Power zu haben? Der Löwe hat so viele Muskeln und so, wenn der einmal will, dann springt er die an und dann sind die platt, ja? Also so. Manche haben so Spider-Man oder irgendwas oder irgendeine Superman, irgendeine Figur, die sie halt cool finden, die sie eh cool finden und die kann man dann einfach nutzen. Und sagen, hey, was würde der Spider-Man denn jetzt machen?
Das sind dann wieder die vorhandenen Ressourcen, die du ansprichst, ja. Nicht wahr? Und da bietet sich es doch an, dass man schon im Prämedikationsgespräch, also im Vorgespräch, ein bisschen vorfühlt, was sind die Interessen des Kindes, was sind die heimlichen Stars, die Helden der Kindheit sozusagen.
Und da werdet ihr überrascht sein, wie das ankommt, wenn die auf einmal solche Fragen bekommen. Die sind ja beim Arzt, auf einmal fragt er mich, was ist mein Lieblingssuperheld? Was? Da ist ja auch erstmal, hä? Was ist nicht hier los?
Ja. Ich glaube, das kann eine ganze Menge Gutes bewirken, wenn man sich das dann notiert, vielleicht schon vorher irgendwie im Computer, dass halt die Kollegen, die dann die Narkose durchführen, ein paar Tage später, sind die schon gebrieft und können da gleich wieder einhaken.
Da gibt es noch die Methode Reframing. Kannst du uns erzählen, was das ist?
Also so wie ich das verstehe, ist es einfach ein in einen anderen Kontext setzen. Also dass man zum Beispiel sagt, eben, du bist jetzt nicht im Krankenhaus, sondern du bist jetzt in der Raketenbodenstation, wo du vorbereitet wirst auf deinen Start und da brauchst du dies und das und das ist, hast du vielleicht noch nie erlebt, das ist ganz neu, aber du bist jetzt hier die mutige kleine Person, die dafür auserwählt ist und deswegen schaffst du das und so, dass man einfach die Dinge anders in einen anderen Zusammenhang setzt, der dann vielleicht andere Reaktionen hervorruft, ja, einfach sowas wie Lust auf Abenteuer, dass es auch mitmacht, dass es wie so ein Spiel ist und so weiter. Dass es eben kein so, du liegst auf der Liege und wir machen dich platt.
Okay, also etwas auch wieder ins Positive setzen, umdeuten, das könnte das bedeuten, ne? Das funktioniert, glaube ich, bei Kindern ganz gut.
Und die Eltern, die müssen nämlich auch in dem Prämedikationsgespräch ja, schön mit einbezogen werden, weil die Kinder orientieren sich natürlich an den Eltern, weil die kennen das ja vielleicht schon. Und wenn die da Angst haben, ist es auch, ja, kontraproduktiv, weil die sollten eigentlich genauso beruhigt werden wie das Kind.
Jetzt haben wir das ein oder andere Mal auch schon hier genauso besprochen. Wenn die Eltern nicht mit im Boot sind, ist das Kind schon sprichwörtlich in den Brunnen gefallen. Also die sind genauso Adressaten für unsere Techniken wie die Kinder selbst.
Ja, und die sprechen auf ähnliche Sachen an. Also wir haben ja dieses, was ich ja schon mal erzählt habe, diesen kleinen Affen da mit einer kleinen Geschichte, den Eltern und Kindern gegeben vor Operationen und die haben auch oft rückgemeldet, dass die Eltern dadurch genauso beruhigt wurden wie die Kinder. Das war auch die Instruktion, die sollen das zusammen anhören.
Erzähl mal nochmal ganz genau, es geht um Manchu, den Affen, den Weltraumaffen, ne? Und das ist so ein Konzept, das ihr in Jena entwickelt habt.
Ja.
Und erzähl doch mal vielleicht von vorne, was genau ist das jetzt? Das haben wir jetzt schon mehrfach jetzt gehört von dir, aber vielleicht nochmal vom Anfang an, wie war die Story und was erwartet eine Familie, die in die Uni Jena geht?
Ja, also zum ersten Mal seid ihr quasi erstmal in einer Kinderklinik, wo es diesen Affen schon mal als Wandtattoo, also ihr seht den gleich mal im Eingangsbereich, denkt so, hui, da ist ja ein kleiner Affe und der zieht sich die ganze Zeit durch, also den sieht man die ganze Zeit, der kommt in so einem kleinen Comic vor, was schon entwickelt wurde, also das heißt, in dem Comic wird so beschrieben, was passiert denn, wenn ich eine Narkose bekomme, was bedeuten die Sachen und so weiter und dann hebe ich ab an ein Weltraumabenteuer und erlebe tolle Sachen auf meinem Traumplaneten und die kann ich dann nachher meinen Eltern erzählen. Also das ist schon mal in so einer ganz schönen Comic-Bildergeschichte dargestellt und wir haben jetzt dazu noch ein Audio-Hörbuch sozusagen, das 18 Minuten dauert, für Eltern und Kinder entwickelt, die auch mit diesem Affen arbeiten, also der Affe spricht und der sagt, hey, vielleicht hast du mich ja schon mal gesehen in der Klinik. Und du bist ja ganz mutig, deswegen hast du demnächst diese Weltraumreise vor dir und eben die Leute im grünen Kittel sind die Bodenstation und du kriegst deine Astronautenmaske und dann ist da nur ein Platz natürlich für eine Person in der Rakete, aber deine Eltern, die freuen sich schon, wenn du zurückkommst. Also auch diese Trennung antizipieren, dass das eben auch in Ordnung ist, dass die Eltern da warten auf dich. Und dass du ihnen ja dann erzählen kannst, was du erlebt hast und so weiter und was du da alles bei diesem Raketenstart, das ist ja sozusagen dieses Einsetzen der Narkose, dass es halt ganz neu ist für dich, aber das ist total schön. Und das Resultat ist halt, dass die Kinder sich wirklich freuen auf diese OP, ja. Die sagen, die sind manchmal sogar sauer, wenn sie zu stark prämediziert werden, weil sie sagen, ihr habt mich um mein Abenteuer betrogen hier. Also ich wollte das erleben, ja. Und die haben halt, wir hatten Kinder von 3 bis 6 Jahren in der Studie. Die haben Tonsillotomien und Adenotomien bekommen, also Mandel- oder Polypen-OPs und die waren natürlich dann optimal vorbereitet, hatten ganz wenig Angst, die Eltern auch ganz wenig Angst und auch danach wenig Schmerzen. Und ja, ich denke mal, dass man sagen kann, die Kinder werden in Jena sehr gut behandelt.
Schön, aber das bedeutet ja auch, dass das ganze Team mitmachen muss und auch diese Reise mitmacht. Das bedeutet ja auch, dass man eine gewisse… Wie soll man sagen? Man muss offen dafür sein als Teammitglied. Ich kann mir vorstellen.
Aber da kann ich erzählen, dass das, wir hatten dann auch so, ich habe ja erzählt, dass ja Manchu da überall ist. Und auch wenn der zum Beispiel von der einen Trage auf die OP trage, dann springt der Affe von dem einen Bett auf das andere Bett. Also das ist alles illustriert in diesen Räumen. Oder wenn es mal kurz Wartezeit gibt, dann sagt der Affe, ja, jetzt geht's gleich weiter. Und mein Traum ist natürlich, dass das nicht nur in Jena bleibt. Und es ist sogar schon rausgegangen. Also in Essen gibt es ein Krankenhaus, das Elisabeth-Krankenhaus. Die haben jetzt die kleine Ellie, die haben also keinen Manchu, sondern eine Ellie. Und die macht zum Beispiel ein MRT, also in der Kapsel macht sie da einen Flug, und um halt die Angst vor dem MRT zu nehmen. Also die haben sich ganz eng an meinem Text orientiert und es freut mich halt total, dass das einfach weitergeht und Leute sich da was einfallen lassen und einfach merken, da kann man ganz viel machen. Nicht nur für Kinder.
Das erinnert mich ein bisschen auch an dieses Bild über die Bande spielen, dass man auch dadurch Erfolg hat mit diesem Konzept, dass das Team eingefangen wird. Vielleicht gewinnt man nicht alle Kollegen oder Kolleginnen dafür, aber halt mehr, als wenn man es gar nicht macht. Und deshalb ist das auch vielleicht erfolgsversprechend.
Also was gibt's Besseres als Kinder? Also Kinder mag jeder. Kinder will jeder irgendwie, ja. Aber halt einfach so einen schönen Aufkleber im OP zu haben, der einfach auch selber irgendwie gute Laune macht, ja. Es ist jetzt auch nicht irgendwie Rocket Science, ja. Also einfach mal so ein bisschen was Schönes machen.
Ich sehe zwei Aspekte, die Manchu positiv beeinflusst. Erstens lernt ja das Kind schon bei Betreten des Klinikums einen neuen Freund kennen. Der Affe, der das Kind durch die ganze Prozedur begleitet und nicht von der Seite weicht. Also das ist ja erstmal schon sehr positiv. Und zum anderen macht ja, wenn du sagst, dass der Affe dann in der Schleuse von einem Bett zum anderen springt, macht er das ja auch vor und sagt, hey, es ist völlig in Ordnung und es ist völlig ungefährlich. Und das möglicherweise provoziert auch so einen Nachahmereffekt, oder? Dass das Kind zu seinem Kumpel, dem Affen, jetzt auf die andere Trage klettern möchte. Und man kann mir auch sagen, im OP wartet er schon auf dich. Also das ist eine Begleitung von vorne bis hinten.
Und das Schöne ist ja, Kinder haben ja automatisch immer so imaginäre Begleiter und das ist auch total gesund. Also das weiß ich nicht, ob ihr das auch erfahren habt bei euren Kindern. Aber in diesem Film mit diesem Alles steht Kopf, da kommt es auch vor, dass es so einen imaginären Begleiter gab in der Kindheit, der so ganz positiv aufgeladen war und das ist auch total gesund. Und so in der Art installieren wir natürlich auch diesen Mannschuh.
Da gibt es ja auch einen ganz aktuellen Kinofilm, Imaginäre Freunde, der sich damit befasst, dass die ja irgendwann ausgedient haben und die verschwinden natürlich nicht, sondern sind in einer anderen Welt.
Das ist auf keinen Fall irgendwie was man verbieten soll, sondern das ist was ganz Schönes.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 6118. Ich wiederhole 6118.
Ich würde mal ein bisschen zusammenfassen, welche Techniken wir hier besprochen haben. Es waren ja schon ganz schön viele, um die Angst ein bisschen zu kontrollieren. Das eine, was du erwähnt hast, war das Mischpult, mit dem man die Emotionen steuern kann. Übrigens hat unser Clown auch von einem Mischpult gesprochen, aber da ist genau andersrum. Also er steuert sich mal ein bisschen mehr als Betreuer, mal mehr als Clown und so. Fand ich witzig, als du das erwähnt hast, musste ich sofort an unsere Clown-Folge denken. Dann hast du die Kinotechnik erzählt. Die müssen wir noch an Kindern austesten. Die funktionieren wahrscheinlich gut bei Erwachsenen. Dann die Mein Freund John-Technik. Ich kenne da jemanden, mit dem klappt das ganz gut. Genau. Dann den Überraschungseffekt, ich weiß nicht, wie man das sonst besser bezeichnen sollte, einfach sozusagen das emotionale Reframen eines Settings, um irgendwas zu durchbrechen, den Zauberhandschuh und dann das Reframing an sich, also dass man irgendwie positive Sachen formuliert in vielleicht negativen Assoziationen. Jetzt haben wir diese Methoden gesammelt oder die Techniken, aber für viele hat ja Hypnose und so Quatschen immer noch so einen Hokuspokus-Effekt und einen Hauch von Esoterik. Aber wie begegnen zu diesen Skeptikern oder beziehungsweise gibt es wissenschaftliche Evidenz für das, was du machst oder für diese ganzen Maßnahmen? The stage is yours, Barbara.
Ja, also es gibt natürlich sehr tolle Forschung dazu. Natürlich mache ich selber welche, deswegen da kenne ich mich natürlich am besten aus. Und ich kann sagen, dass es wirklich auch in Situationen, wo man sagt, boah, da ist wirklich super viel Stress und Angst, zum Beispiel in der Intensivstation, wenn jemand künstlich beatmet wird, haben wir eine Studie gemacht und haben denen einfach diese 15 Minuten, wo sie diese Maske aufkriegen, um ihren Sauerstoffgehalt da zu optimieren, das begleitet mit einer Suggestion, du bist an einem schönen Ort und dieser Druck, das ist wie wenn Freund dich umarmt und alles, was du hörst, das Gepiepse und so weiter, das heißt, du bist an dem genau optimalen Ort, wo du alles bekommst, die besten Geräte, die besten Ärzte, sodass du heilen kannst und dein Körper sich einfach selbst sozusagen regenerieren kann und du, das Einzige, was du dazu tust, ist einfach das passieren zu lassen, dem zu vertrauen, diesen Prozessen, die da ablaufen in deinem Körper und so und immer ausatmen und gehen lassen. Und das war so spannend, einfach über 30 Leute zu sehen, wie dann zum Beispiel die Atemfrequenz so runtergegangen ist, genau an den Stellen, wo wir eben gesagt haben, du bist an einem sicheren Ort, du fühlst dich sicher, nächstes Mal wirst du dich auch sicher fühlen und dein Körper entspannt sich und so weiter. Also das hat man wirklich physiologisch sehen können. Das finde ich auch immer sehr überzeugend, gerade bei euch. Ihr könnt ja einfach den Fingerclips ranmachen und dann seht ihr einfach, wie die Physiologie sich verändert durch eure Worte. Und das ist so auch ermächtigend für euch, dass ihr einfach seht, boah, ich kann das selber machen. Ich bin der Arzt und habe so viel Power einfach durch meine Präsenz, meine Worte, meine Anwesenheit, ja. Und das macht ihr selber.
Gibt es auch Studien für Kinder, also irgendwas, was da schon an Kindern getestet wurde?
Genau, also der Zauberhandschuh wurde auch schon getestet. Da gibt es die Leora Kuttner, die hat den erfunden oder die hat den eingeführt in die Wissenschaft. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Studie, die zeigt, dass Hypnose besser als Prämedikation funktioniert als Midazolam.
Glaube ich sofort.
Ja.
Also das ist immer noch schade, weil bei uns ist es auch immer noch Standard, dass man mit Midazolam prämediziert und aus meiner Sicht bräuchte es das einfach nicht mehr, wenn wir einfach besser reden würden. Ich verstehe das ja auch, dass ihr gerne irgendwie was Handfestes gebt, so das ist jetzt ein Medikament und dann sind wir auch selber sicher, dass das funktioniert. Aber jetzt würde ich euch einfach bitten, euch mal vorzustellen, dass das eben auch geht, dass einfach ihr durch eure Expertise, eure Art der Kommunikation die Angst auch nehmen könnt. Ja, wir brauchen gar nicht so viel Medikation.
Ich sehe da sogar eine Gefahr drin. Also wir hatten ja im Vorgespräch da schon mal grob drüber gesprochen, Barbara. Und zwar, wir hatten es auch im Podcast schon mal erwähnt, die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf das Midazolam verlassen. Und wenn wir da so ein Kind haben, das einigermaßen breit ist und selig
ihr vor sich hingrinst. Ihr präminiziert euch selbst eigentlich.
Ja, wir machen uns das vermeintlich leicht, aber das entbindet uns ja überhaupt nicht von der Pflicht, dieses Kind trotzdem zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sämtliche unangenehme Einflüsse von ihm fernbleiben. Denn was wir erreichen durch die Prämedikation ist eben, dass wir sozusagen das explizite Erinnerungsvermögen ausschalten, ausblenden. Implizit wird aber eben genau das wahrgenommen, bedrohliche Stimmung möglicherweise, laute Geräusche, grelles Licht, kalte Klimaanlagenluft, der Pieks der Nadel, wenn das nicht gut moderiert wird. Und dann hat das Kind jede Menge bedrückende Eindrücke, ihm fehlt aber die explizite Erinnerung dazu, um das irgendwie zu copen. Und ich glaube, da ist eine große Gefahr, sodass ich entweder ein prämediziertes Kind genauso behandle wie ein nicht prämediziertes Kind, also genauso dicht am Kind es durch die Prozedur führe oder es eben gar nicht erst prämediziere, sondern es gleich mit diesen Techniken und Methoden mache, die du genannt hast.
Ja, perfekt. Und dann, also was ich mir halt wünsche, ist, dass natürlich hab ich auch Angst als Arzt, ja, dass das irgendwie alles super läuft, dass das Kind mir nicht von der Liege springt oder was auch immer, was ihr da schon alles vielleicht erlebt habt, sondern dass man einfach sagt, ich nutze die Ressourcen des Kindes, um es eben optimal durchzuführen. Und dazu brauche ich eben nicht diese von außen dazugeführte Medikation oder was auch immer ihr da alles in petto habt. Also auch zum Beispiel sowas wie, das, ich finde das natürlich ganz cool, es gibt ja diesen Buzzy, ich weiß nicht, ob du den, Armin, hast du den auch gesehen, ja, in der Haunerschen?
Habe ich, ja.
Genau, also in der Haunerschen Kinderklinik werden ja so die Big Five gelehrt, also was man alles machen kann. Und einer davon ist Buzzy, das ist halt so ein vibrierender kleiner Marienkäfer, den kannst du irgendwo hin tun und der macht halt eine andere sensorische Wahrnehmung, sodass du zum Beispiel den Nadelstich nicht wahrnimmst, ja. Also der macht einfach auf eine Art auch eine Ablenkung, aber das Problem ist, der ist vielleicht nicht da oder was weiß ich oder Batterie ist alle. Also einfach macht euch unabhängig und das ist einfach so toll zu sehen, dass das geht, ja. Und natürlich, es steht und fällt mit eurer eigenen Überzeugung davon, ja. Also ich bitte euch einfach, das mal im Kleinen mal auszuprobieren, dann macht ihr gute Erfahrungen. Und dann denkt ihr, hey, dann könnte ich ja vielleicht das noch ausprobieren. Und da könnt ihr sogar das Kind mitnehmen und sagen, hey, ich habe echt was Cooles und das würde ich gerne mal mit dir ausprobieren. Also ich bin auch selber gespannt, ja, ist ja auch so. Ja, könnt ihr beim nächsten Kind, wo ihr sagt, hey, da wird es passen, einfach sagen, hey, wollen wir das mal ausprobieren? Ich würde das gerne mal machen mit dir.
Also im Kleinen ausprobieren bedeutet jetzt nicht, seine Skills zu erproben an dem schreienden Kind, das quasi auf dem Arm der Mama klammert, sondern vielleicht einfach die Kinder, die schon so ein bisschen sortiert und geordnet sind.
Ihr tastet euch einfach ran. Und dann geht es natürlich auch für das schreiende Kind, aber ich würde jetzt nicht, also klar, wenn ihr super mutig seid, könnt ihr das natürlich auch. Aber wenn ihr jetzt da Respekt habt und sagt, boah, ich weiß nicht und ich habe doch da meine Sicherheitsanker bis jetzt gehabt mit dem Midazolam und hin und her, dann könnt ihr einfach schrittweise euch da rantasten.
Quasi von dem gut führbaren, schon relativ ruhigen Kind dann hin zu dem schreienden, auf dem Arm der Mutter hängenden Kind. Ja. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich auch dieses Kind dann mit unseren, ja, Skills, die wir erwerben, knacken können. Ne?
Ja, da bin ich skeptisch. Aber ich bin dran, das auch besser zu verstehen.
Naja, aber ihr habt ja das, ihr müsst euch also so vorstellen, ihr seht ja das Kind nicht gleich in der Supereskalation, sondern ihr seht ja eine Entwicklung. Also ihr habt es ja vorher schon mal gesehen oder jemand anders aus der, ein Kollege hat das ja schon mal in der Prämedikation gesehen. Wenn man da einfach schon anfängt mit dieser Strategie, dann denke ich halt, dass es vielleicht auch gar nicht zu dieser Eskalation kommt.
Ach, du meinst, die Narkose beginnt in der Prämedambulanz?
Das wollte ich gerade sagen, genau. Und vor allen Dingen in der Prämedambulanz die Chance nutzen, eben schon die Eltern mit einzufangen. Ne?
Ja, und einfach sagen, ihr könnt euch mental vorbereiten. Ihr könnt sagen, hey, was ist dein Lieblings-Actionheld? Und dann stell dir den mal vor, wie der ins Krankenhaus kommt und der begleitet dich oder du bist der, das weiß ich nicht, was man da am liebsten hat, dass man da eine Aufgabe auch bekommt, die jetzt nicht nur heißt, denk dir die schlimmsten Szenarien aus, was die sowieso machen, sondern die heißt, boah, stell dir mal vor, wenn Spider-Man ins Krankenhaus kommt, wie würde das sein?
Hm. Ja, ich glaube auch, dass aktuell die Prämedikationsambulanz sehr somatisch fixiert ist. Ne? Wir fragen nach Infektionen, nach Impfstatus, nach was weiß ich, Nüchternheit oder was weiß ich. Aber wir fragen eben nicht, wie sind die Sorgen der Eltern, des Kindes und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, was sich bei Kindern unbedingt ändern muss.
Wobei man kann ja auch sagen, was macht dir Spaß, was macht dir Freude? Also einfach gar nicht so zu fragen, so was macht dir alles Angst, sondern erstmal zu fragen, was macht dir denn Spaß? Und dann zu sagen, und das nimmst du jetzt in die Situation mit.
Also so
gar nicht so bei dem,
kommen.
Was ich nicht haben will, genau. Also gar nicht so, oh, wovor hast du Angst und Sorgen, sondern was gibt dir Kraft?
Eigentlich naheliegend, oder?
Immer das, was man haben will, müsst ihr sagen.
Genau, ich bin ja teamdifferenziert, also ich glaube schon, dass wir, wenn wir das gut geübt haben und die Techniken uns angelernt haben, dass wir dann viele Kinder, die wir früher mal vielleicht prämeditiert hätten, nicht mehr prämedizieren müssen. Aber ich glaube dennoch, dass es die Kinder gibt, die eine Prämedikation brauchen und die richtigen zu identifizieren. Ich glaube, das ist die Kunst. Denn es ist ja auch ein bisschen Druck für die Eltern, ne? Wenn die sagen, ich habe jetzt an dem Tag mir freigenommen, das Kind musste operiert werden, das ist ein ambulantes Geschehen, was passieren soll, oder ich habe 2 Tage geplant, im Krankenhaus zu bleiben und ich werde jetzt nicht nochmal den OP-Termin verschieben, weil das Kind, ich sag jetzt mal, schreit, dann ist, glaube ich, im Gesamtkontext auch Midazolam eine gute Lösung, wenn man das vorher abgesprochen hat. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, du hast jetzt gerade schon wieder von Druck gesprochen. Also ich kann nur sagen, wenn es darum geht, so Stress, Druck, das verengt den Fokus extrem. Und was dann halt hilft, ist zum Beispiel auch eine Technik, also ich bin da jetzt nicht die Expertin, aber die geht, also da beklopft man immer seinen Körper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das wird wohl auch bei Kindern gemacht, dass man sich so beklopft und sagt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt mich so und so fühle, akzeptiere ich mich selbst und behalte den Überblick zum Beispiel. Also das heißt, also ich sage, ja, ich habe diese Emotion, ich fühle mich jetzt gestresst, ich habe den Druck und trotzdem gehe ich jetzt zurück und behalte den Überblick. Und das ist ganz wichtig, auch für euch, dass ihr euch nicht in die Enge jagen lässt, weil das ist das Schlechteste für eure Behandlung. Immer, ich bin bei mir und behalte den Überblick. Egal, wie die Situation ist. Ich habe diese Emotion, ja. Ich fühle Druck, ich fühle Stress. Und trotzdem gehe ich zurück, bleibe bei mir und behalte den Überblick. Und das ist so wichtig, dass ihr immer sagen könnt, ich gehe einen Schritt zurück. Ich lasse mich nicht in die Enge von irgendwas, ja? Und das passiert wahrscheinlich jeden Tag bei euch.
Ja, klar. Und es gibt ja aber doch den Druck eben, auch wenn man sich
zurückzieht. Ja, da könnt ihr sagen, es gibt den, ich fühle den und trotzdem bleibe ich bei mir und behalte den Überblick, weil dann auch meine Performance am besten ist.
Ja, aber du kannst ja nicht den medizinischen Kontext sozusagen verändern, also wenn die OP stattfinden
soll. Ja, sagst du, ich fühle das, es ist so, ich fühle das und trotzdem bleibe ich bei mir und behalte den Überblick, auch wenn ich das fühle. Bleibe ich bei mir und behalte den Überblick. Das kann halt wirklich, das könnt ihr auch einfach für euch mal machen, ja. Also was löst es in euch aus, wenn ich sage, bleibe ich bei mir und behalte den Überblick?
Ich sehe die Indikation zur medikamentösen Prämedikation eher im System. Also dass es ein systembedingtes Erfordernis ist. Allein auch deswegen, weil diese Expertise, die du hast und die wir jetzt auch nach und nach erlernen, ich meine, wie viele Jahre machen wir das jetzt schon, ne? Mitnichten in der Prämedikationsambulanz vorhanden ist, ne? Da hast du dann einen Assistenten oder eine Assistentin im ersten Jahr, die jetzt dieses Aufklärungsgespräch führen muss und wahrscheinlich viel aufgeregter ist als die Eltern selbst. Und da kriegst du halt eben genau diese Techniken nicht ans Kind und an die Eltern. Und da brauchst du halt irgendwie eine Gießkannenlösung, eine One-Fits-All-Lösung, ne?
Ja, dann könnt ihr eben auch sowas haben. Ich meine, so ein kleiner Comic, der einfach jedem Kind mitgegeben wird oder einfach, keine Ahnung, ich meine, ihr mögt ja auch gerne so Abläufe, so einlaminierte ABCDE oder was, sehe ich auf jeden Fall immer wieder, dass man da einfach sowas macht, frag nach den Ressourcen oder dann halt nochmal, also so einfach wie möglich, also frag, was das Kind mag und das muss ich halt machen, das ist halt immer Standard, so, und das bringt man irgendwie bei. Und das notiert man dann irgendwo und dann weiß der Nächste, ah ja, Spider-Man.
Also eine Checkliste zur Prämedikation von Kindern.
Könntet ihr doch machen.
Armin, das müssen wir, also das, sowas machen wir, oder?
Ja. Wir sammeln ja gerade im Rahmen von Studien sozusagen die Antworten der Kinder, auch durch Barbaras.
Stimmt, das ist dein Panda-Projekt.
Ja, genau. Da fragen wir ja genau das, wo wärst du am liebsten? Oder wir sammeln mal und gucken, was da rauskommt, was die Kinder antworten. Da bin ich auch gespannt. Aber klar.
Du hast wie so einen gefüllten Werkzeugkasten.
Wir müssen das operationalisieren, genau. Wir müssen dann im Umkehrschluss dann den AnästhesistInnen sagen, ihr fragt bitte in der Prämedambulanz nach dem Wohlfühlort. Punkt. Und dann wird notiert, Genau, neben dem Gewicht.
Du musst die PS auf die Straße bringen.
Ja.
Also ich glaube, ihr müsst jetzt nicht irgendwie immer so top-down, sondern vielleicht auch einfach bottom-up. Also macht das einfach mal und dann schaut mal, wie eure Kollegen reagieren. So, oh krass, das funktioniert ja. Ah, das mache ich jetzt auch mal.
Das führt uns auch vielleicht zu unserem Bild dieses Covers unserer Folge. Da reitet eine Maus auf einem Elefanten.
Ja.
Kannst du das kommentieren?
Genau, also ist immer schon ein schönes Bild, was ich gerne verwende. Ich habe hier den kleinen Elefanten von der Sendung mit der Maus. Die finde ich irgendwie auch ganz schön. Ist auch ganz spannend, weil der redet auch nicht. Ich meine, die Maus redet auch nicht, aber der ist auch immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen seinen eigenen Willen so. Und so ein bisschen könnt ihr euch vorstellen, also ihr habt so einen großen Elefanten in euch, ja, der ist so richtig stark und der hat so richtig Power. Und da drauf sitzt eine ganz kleine Maus, die hat so zwei Zügel in der Hand und die will den steuern. Und mit dieser Maus ist sozusagen unser rationales Alltagsbewusstsein, der erklären wir mit Flipcharts und mit Selbsthilferatgebern, wie das besser geht im Leben und so weiter. Die Maus kapiert das auch alles und will die Zügel steuern, aber der Elefant hat keinen Bock. Also wir müssen mit dem Elefanten anders kommunizieren. Und wenn der Bock hat, dann wird der laufen. Und zwar mit einer Power, wo uns Hören und Sehen vergeht. Also wir haben so eine Power, die wir aktuell leider nicht nutzen. Und das ist eben so meine Kernbotschaft. So, macht das nutzbar, ja? Also redet mit dem Elefanten. Schaut, dass der will. Und der spricht an auf Emotionen. Der spricht an auf Intuition. Also das kennt ihr wahrscheinlich alle, so ihr geht irgendwo rein und könnt sofort sagen, fühle ich mich da wohl oder nicht? Oder ihr trefft einen Menschen und könnt sofort sagen, vertraue ich dem oder nicht? Das ist auch was mir ständig passiert. Ich bin irgendwo in irgendeinem Bahnhof, wo mich kein Mensch kennt. Und wer wird immer gefragt? Ich. Wo geht's denn lang? Welchen Zug soll ich nehmen? Und ich bin so, hä, wieso? Ich weiß es doch auch nicht, ja? Oder ich bin irgendwo und ich werde irgendwas gefragt. Auch so, ich muss zu dem so und so, wo ist denn das? Ich so, ja, lass uns mal zusammen rausfinden, so, weil ich mittlerweile habe ich dann schon mich dran gewöhnt, dann google ich halt irgendwas oder, also, aber wirklich so, wen sprichst du an? Die Person, die dir vertrauenswürdig erscheint und da hast du ein Bauchgefühl und das ist so ein riesiger, starker Kompass, der uns in ganz vielen Lebenslagen einfach die Richtung weisen kann und den sollen wir bitte, bitte anhören. Und dem sollen wir bitte auch irgendwie das Gewicht geben, weil wenn der mit einbezogen wird und der meint's gut mit uns, dann geht's in die richtige Richtung. Dann treffen wir richtige Entscheidungen. Dann gehen wir dahin, wo es uns gut geht.
Hypnose ist also das Kommunikationsmittel, Maus und Elefanten. Und wir sind die Dirigenten, die ein bisschen so vielleicht diese Kommunikation herstellen können und uns vielleicht auch zunutze
also
machen können.
Du meinst wir von außen?
Ja,
oder
genau.
Also jetzt ihr als ÄrztInnen?
Ja, genau.
Ja. Ja, das finde ich gut, dass man das sagt, aber mir ist halt wichtig, weil also so ursprünglich, wenn dieses Konzept des Unterbewussten ist halt ganz viel konnotiert mit Freud und der hat immer das so leider dargestellt von wegen, oh Gott, wir sind nicht Herr im eigenen Haus, da gibt's so eine Kraft und die müssen wir immer irgendwie in Schach halten und so, das finde ich halt total dumm, weil ich denke halt, die ist doch total gut für uns, ja, also die meint's ja gut. Die hat voll viel Wissen, alles Wissen zum Beispiel auch, ich habe eine Studie gemacht mit schwangeren Frauen, ja, die haben zum Beispiel noch nie ein Kind geboren, ja, die haben Angst, klar, es ist auch saugefährlich und dann einfach zu sagen, da ist irgendwie ein Teil in dir, der weiß, wie das geht, ja, dieser Elefant, der weiß das, ja, und dann einfach mal zu vertrauen, dass der in dem Moment, wo es dann auch klar ist, dass der das dann macht und auch so ganz oft, also ich habe ja auch sozusagen einen Lernprozess hinter mir, dass ich eben auch mehr auf diesen Elefanten höre. Und manchmal weiß ich auch gar nicht, warum habe ich das jetzt so oder so gemacht und dann später, ach ja, das war ja voll klug, dass du das gemacht hast. Da hat der Elefant wieder vorher gewusst, bevor ich es eigentlich gecheckt habe. Also ganz oft kann ich das auch nicht erklären, also rational, warum habe ich das jetzt gemacht. Und im Nachhinein war es halt super. Also man hat einfach, das ist eine andere Art von Informationsaufnahme.
Ne?
Ja, das ist nicht so fokussierte Intelligenz, also wir haben ja immer so ein Spotlight, was wir da irgendwie anschauen und es gibt ja ganz viel Forschung, so ja, alles andere kommt sozusagen in den mentalen Mülleimer und das stimmt aber nicht, weil der Elefant hat das alles gesehen, der hat das alles gemerkt und der kombiniert diese ganzen unbewusst aufgenommenen Informationen zu dieser riesen Datenbasis, die wir einfach nutzen sollten. Ein riesen Erfahrungsschatz.
Ein fantastisches Bild.
So retrospektiv, in meinem Leben waren die Bauchentscheidungen immer die besten. Ich habe die noch nie bereut.
Und da geht ja auch alles mit. Da geht der Elefant mit, sozusagen, da geht der ganze Körper mit. Da muss ich mich nicht jeden Tag zwingen, weißt du? Das ist so anstrengend. Und immer wenn es diese komische deutsche Disziplin, Stolz, dass man immer sagt, ja, und ich halte das aus. Das finde ich so, warum denn? Warum musst du denn immer irgendwas aushalten? Such dir doch einen Ort, wo du einfach gerne hingehst, wo du einfach das, da bist du auch am besten.
Ich nehme aus diesem Gespräch heute mit, dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen für unser Gegenüber, sei es für Kinder oder auch für Erwachsene, dass wir die Situation nicht bewerten, sondern einfach zuhören, Emotionen widerspiegeln, das ist ganz entscheidend. Wir versuchen, positive Verknüpfungen herzustellen. Wir haben Techniken kennengelernt, mit denen man die Angst reduzieren kann. Und wir haben auch gelernt, dass Hypnose ein mächtiges Instrument ist, um Patienten die Angst zu nehmen und gut durch das perioperative Setting zu steuern.
Mir ist klar geworden, wir sind alle Superhelden. Wir müssen uns nur dazu bekennen und müssen unsere Superkräfte freischalten. Dass du ein Superheld bist, Armin, das wusste ich schon vorher. Aber jetzt weiß ich, dass wir alle Superhelden sind. Und wir müssen nur die Rolle annehmen, die uns sowieso schon zugeschrieben ist, seitens unserer Institution. Die Patienten haben sie schon längst akzeptiert. Das heißt, jetzt müssen nur noch wir nachziehen und auch diese Rolle akzeptieren, in der wir uns schon befinden.
Ich habe noch einen kleinen Tipp. Nächstes Mal, bevor ihr zu einer herausfordernden Situation reingeht, dann überlegt euch doch mal kurz, wann hatte ich das letzte Mal so richtig Erfolg und wie hat sich das angefühlt? Dann geht ihr in die sogenannte Steuerposition, also ihr geht schon in eine antizipierte Erfolgshaltung und es ist extrem hilfreich. Also einfach mal darüber nachdenken, wie ging es mir da, wie hat sich mein Körper angefühlt, als ich so richtig, egal in welchem Bereich, also auch mit einem Fußballtor oder irgendwas, überlegt euch, wie sich das angefühlt hat und dann gehe ich so in den nächsten Herausforderungen rein und da geht ihr ganz anders rein. Und das mag auch der Patient, wenn ihr so auftretet.
Schönes Bild.
Ja, absolut.
Kindernarkose ist genauso wie ein Torschießen im alteren Fußball. Ja. Bisschen American Style.
Ja, aber das Mindset ist ausschlaggebend. Das ist ja quasi auch eine Takeaway-Message. Ne?
Ja, und dann aber voll bei der Person sein, weil die hat keinen Platz für euch. Also die will nicht sich um eure Emotionen da kümmern.
Ja, wir sind als Person auch völlig unwichtig.
Ja, also ihr müsst euch selber natürlich um euch kümmern, aber nicht in dem Moment, sondern das müsst ihr vorher irgendwie, dass ihr erstmal gut drauf seid, ihr seid die wichtigste Ressource für euch selber und dann aber optimal in die Situation reingehen und da ist bei euch erstmal, ihr habt erstmal Sendepause sozusagen. Ihr fangt nur Sachen auf.
Liebe Barbara, vielen Dank für diese jetzt gute Stunde an wertvollen Tipps und Tricks und Kochrezepten und hilfreichen Anweisungen, wie wir unser eigenes Mindset dahingehend bringen können, dass wir gut für unsere Patienten sind und ihnen in belastenden Situationen weiterhelfen können und sie unterstützen können im eigenen Heilungsprozess und unseren kleinen Patienten die Angst nehmen können, indem wir sie in ihre eigenen Bilder einhüllen und sie in eine Traumwelt bringen, in der sie sich wohlfühlen können, trotz eines belastenden Umfeldes. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir haben ein Ritual. Da hätten wir am Anfang vielleicht mal drüber sprechen sollen. Jetzt überfalle ich dich damit. Und zwar nutzen wir unsere Spendeneinnahmen dafür, Organisationen, gemeinnützige Organisationen, gerne auch mit Bezug zur Kindermedizin zu unterstützen, die unseren Interviewpartnern am Herzen liegen. Als Dankeschön dafür, dass du heute dir die Zeit für uns genommen hast. Fällt dir ganz spontan etwas ein? Ansonsten kannst du dir noch darüber Gedanken machen, uns das dann schreiben. Und dann würden wir eine Spende an diese Organisation in deinem Namen auslösen.
Wow, cool. Also ganz spontan habe ich jetzt, muss ich noch nachdenken. Aber
denk nach, genau. Und dann schreibst du uns das und dann machen wir das wasserdicht.
Cool, sehr gerne.
Bye,
danke
bye.
Fürs Gespräch.
Tschüss, Barbara.
Ciao.
So, ich hoffe, jetzt haben wir alle unsere Kommunikationssuperkraft freigeschaltet. Das fand ich ziemlich beeindruckend, mit wie viel Leichtigkeit und mit wie einfachen Mitteln man doch ja Menschen einfangen kann, ne? Und die Angst lenken kann, kanalisieren kann oder eben auch komplett nehmen kann. Also ich habe von diesem Interview doch eine Menge gelernt und eine Menge mitgenommen.
Ja, schön, freut mich. Barbara hat ja eine Energie und Leidenschaft, habe ich ja am Anfang auch schon mitgeteilt. Und ich hoffe, dass das auch rübergekommen ist und dass eben dieser Funke auch auf die Zuhörenden überspringt, so wie er auf dich übergesprungen ist. Ich finde, sie regt an,
über sich und über das Mindset seiner Sprache nachzudenken. Das fand ich immer schon inspirierend. Und seitdem ich sie kenne, habe ich auch persönlich in meinem Arbeitsumfeld mehrere Situationen gehabt, in denen ich bewusst meine Sprache anders gewählt habe, weil ich an die Gespräche mit ihr gedacht habe.
Ich fand es ganz witzig, wenn du von Mindset redest, ne, dass sie nochmal so richtig bewusst gemacht hat, wenn wir so ganz banale Dinge, alltägliche Dinge formulieren, wie es denn beim Empfänger ankommen kann, dein Beispiel Nadel in den Arm legen, ne? Also, dass Kinder wirklich dann das so verstehen, wie wir es sagen, Arm auf, Nadel rein, Arm zu. Würde mir nie in den Sinn kommen, aber aus psychologischer Sicht macht es hundertprozentig Sinn, ne? Und da muss man wirklich im Feintuning wirklich darauf achten, wie wir Dinge formulieren.
Das ist dann wirklich so ein Punkt, wo wir halt über den Tellerrand hinausschauen einfach. Und ich glaube, das ist ja dann auch was Schönes, wenn wir einfach unsere Comfortzone verlassen und eben uns evaluieren und eben durch zu einem Psychologen zum Beispiel, für die das halt völlig komisch klingt, sowas zu sagen, aber für uns fast normal ist, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging, Gordon, aber ich finde, an manchen Stellen hat man den Eindruck, vielleicht, wenn man sie nicht gut kennt oder vielleicht, wenn man mit dem Thema nicht so vertraut ist, dass das alles ein bisschen verstrahlt wirkt. Also, dass es so zu viel Positives ist. Also, sie hat ja uns ja viele Beispiele genannt, wie man etwas positiv umformulieren kann, um halt positive Bilder ins Gedächtnis zu rufen. Kam mir das nur so vor oder empfindest du das auch so ein bisschen? Oder kannst du verstehen, was ich meine?
Ich verstehe, das ist ja der Kern der Technik, diese positive Affirmierung. Also alles, was man formuliert, in einen positiven Kontext zu bringen. Das ist ja der Kern der Botschaft, so wie ich das verstanden habe, ne? Was meinst du mit verstrahlt? Also, nee, überstrahlt hast du gesagt, nicht verstrahlt. Entschuldigung,
Papa. Nee, ich hab, glaube ich, sogar verstrahlt gesagt.
Aber du meinst, glaube ich, überstrahlt? Weil verstrahlt ist so ein bisschen, das ist doch so verpeilt und so, ne? Du checkst es nicht so richtig. Das ist verstrahlt.
Ja, tatsächlich meine ich das so. Also, ich glaube schon, dass manchmal es so zu blumig klingt oder zu fast zu gut, um wahr zu sein.
Ja, als ob so die Klinikrealität, das ist halt einfach ein nerviger, ätzender Alltag, wo wir sozusagen mit vielen schlecht gelaunten Menschen zu tun haben, unter Leistungsdruck stehen, unter finanziellem Druck stehen, den Patienten geht es nicht schnell genug und die sind sowieso nie zufrieden mit unserer Arbeit, ja. So, ne, dass das so komplett ausgeblendet wird und man so in seiner Welt ist, ach Mensch, es ist ja alles so positiv und ich nehme sie jetzt mit und ich lade sie ein, mit mir jetzt auf diese Blumenwiese zu gehen und, ne, also, aber vielleicht ist es so einfach.
Genau. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man sich dafür öffnet, dass man es ausprobiert. Und das ist nicht für jedermann geeignet, diese Technik, glaube ich, aber eben einfach darüber nachzudenken, dass es diese Option gibt und einfach sich selber zu reflektieren, ist das denn so adäquat, was ich hier mache? Rede ich genau das, was ich eigentlich sagen möchte? Oder, also, aber du erlebst doch auch jeden Tag, Gordon. Wie oft sagt jemand, bitte jetzt nicht wegziehen, es tut jetzt nicht weh oder es wird mal kurz kalt. Und dann, das kann man ja schon alles ändern, dadurch, dass man sagt, es fühlt sich jetzt frisch für sie an, das werden sie vielleicht jetzt mal merken, dass es sich anders anfühlt, aber es wird ihnen gleich helfen. Das ist ja ein völlig anderer Kontext.
Richtig.
Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
Und das funktioniert, wenn man sich immer wieder darüber im Klaren wird, wie man Dinge anders formulieren kann. Und aus diesem Mainstream. Ich komme gerade aus einer Nadel in den Arm legen Situation wieder, ja. Ich habe mir auf die Zunge gebissen, weil ich jetzt nicht dieses Fass aufmachen wollte. Aber das muss man nicht so formulieren. Man kann es auch wirklich einfacher oder angenehmer formulieren. Und zwar so, dass man selber vielleicht auch keine Angst davor bekäme, vor seiner eigenen Formulierung. Und wir reden jetzt ja über Kinder. Also da ist es ja nochmal wahrscheinlich viel einfacher, mit kommunikativen Stilblüten so das Ruder rumzureißen. Also einfach das Kind in eine Fantasiewelt einzuladen. Ja? Und die kann man ja, wenn man so ein bisschen nie auf den Kopf gefallen ist, ausmalen, ja, und gucken, was das Kind einem so anbietet. Da muss es doch ein einfaches sein, das Kind in seiner Fantasiewelt abzuholen und die ein bisschen auszubauen und vielleicht gemeinsam mit dem Kind zu entwickeln. Das ist ja kein tiefenpsychologischer Trick. Das ist ja nur ein Nutzbarmachen von einer Ressource, die schon da ist. Man muss sie halt nur abgreifen.
Es gab während des Interviews einen Punkt, an dem ich mich ein bisschen unverstanden von Barbara gefühlt habe. Das war, als ich über den Druck gesprochen habe, den es durch die Eltern gibt, meiner Meinung nach, die den Druck haben, das Kind operieren zu wollen, weil sie sich jetzt freigenommen haben, weil sie das Kind jetzt unbedingt über den Tisch ziehen wollen, sage ich jetzt mal. Also es ist gar nicht vielleicht die OP-Koordination, sondern sogar die Eltern, die das wollen, vielleicht sogar das Kind, wissen wir ja nicht. Und wenn das Kind dann aber doch nicht möchte, weil es eben hohe Angst hat, dann, glaube ich, kommen wir eventuell mit nicht pharmakologischen Maßnahmen nicht ganz zum Ziel. Da ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn man mit sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung dann eben auch Medikamente nimmt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Barbara mich richtig verstanden hat, dass ich diesen Druck meinte. Sie hat ja immer davon gesprochen, dass wir uns befreien müssen von dem Druck von außen. Mhm. Aber den gibt es ja nicht nur von außen, sondern eben auch von den Familien ausgehend. Also ich bin ja auch nur ein Teil des Systems, ja, und ich spiegel wieder, was die OP-Koordinatorin zu mir sagt. Und davon kann ich mich vielleicht distanzieren. Und ich glaube, das ist ja dann auch die Aufgabe des Anästhesisten, das Kind vor diesem ganzen Klinikdruck zu schützen. Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe eines Anästhesisten. Aber es wird Situationen geben, bin ich mir ganz sicher, da sind nicht pharmakologische Maßnahmen nicht sinnvoll und da kann oder sollte man sogar pharmakologische anwenden.
Nicht sinnvoll oder führe nicht zum Ziel. Das kann ja einfach sein, dass das Kind oder das ganze Setting einfach dafür nicht zugänglich ist.
Ja,
oder wir eben auch tatsächlich die Zeit nicht haben und man braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, als einem Kind einen Schluck Saft zu geben. Das ist ganz klar. Es ist aufwendiger, es ist personalintensiver und man braucht natürlich auch die Skills, das umzusetzen, gar keine Frage. Und wenn das alles nicht vorhanden ist, ne, dann gibt es sicherlich die Situation, wo eine medikamentöse Prämedikation zielführender ist als andere Strategien.
Ja. Also ich bin nicht einverstanden damit zu sagen, mit Hypnose kann man auf Midazolam verzichten. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, das ist zu einfach gesagt. Ich glaube, je mehr man sich damit auseinandersetzt und je mehr man das geübt hat und je erfahrener man ist, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Aber es wird immer Leute geben, aus verschiedensten Gründen, rein statistisch allein schon, dass die auch Midazolam brauchen werden. Ja? Denn das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. Also sie ist Expertin für Hypnose und für dieses, ich sag jetzt mal, Betüdeln von Kindern. Aber wir sind Experten für den perioperativen Bereich. Und da haben wir eben nun mal Einblicke in den und wissen, wie das läuft. Mit den OP-Koordinationen, mit den Chirurgen und Chirurginnen und so weiter und so fort. Und das ist unser Job als Anästhesisten, das zu managen und eben das Beste für das Kind rauszuholen. Mhm. Und das kann eben mehr sein als nur Hypnose machen eben.
Ein weiteres Register hat Barbara hinzugefügt, um Kinder perioperativ zu managen. Das ist eine Karteikarte, eine sehr wichtige und eine viel größere, als ich ursprünglich dachte, aber es ist eben auch nur ein Puzzle im gesamten perioperativen Setting. Und für die einen funktioniert das, für die anderen funktioniert vielleicht etwas anderes besser.
Ja, Registerkarte oder Baukastenprinzip, wie auch immer. Auf jeden Fall habt ihr jetzt ein Werkzeug mehr oder eine Karte mehr, hoffen wir zumindest.
Ein Pfeil mehr im Köcher.
Ein Pfeil mehr im Köcher, genau. Ja, genau. Kleine Randbemerkung noch zu den Schwangeren. Sie hat gesagt, dass die Frauen auch sich darauf verlassen sollten, was der Elefant ihnen sagt, wie sie ein Kind zu gebären haben und wie sie Mütter werden dann später auch. Ne? Und da fiel mir sofort eine Studie ein. Ich habe die nie nachgelesen. Ich weiß nicht, wo sie publiziert wurde und ob es die wirklich gibt. Aber während der Covid-Pandemie habe ich so mitgeschnitten, dass die Sektiorate während der Covid-Lockdown-Zeit geringer war als davor.
Und die Frühgeburtlichkeit ist dramatisch in Häkchen, weil es ja was Gutes zurückgegangen. Ne?
Ja. Genau, weil die Frauen einfach entspannter waren, die hatten diese ganzen Vorbereitungskurse nicht und haben sich auf ihre Intuition oder eben auf diesen Elefanten verlassen und das ging einfach besser vonstatten.
Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Ne? Also man konnte nicht mehr am stressigen Alltag teilnehmen, sondern man war quasi in Lockdown-Zeiten zu Hause und musste sich entspannen, konnte sich um die eigentliche Aufgabe kümmern, sich nämlich quasi auf die Geburt vorzubereiten, mental das Kind an sich heranwachsen zu lassen, sich ernähren und entspannen quasi. Und das hat eine Menge Gutes bewirkt.
So sieht's aus, genau.
Eine Frage habe ich an dich.
Schieß los.
Wirst du beim nächsten Verkehrsunfall den Patienten bitten, aufhören zu bluten?
Kann man einmal machen. Warum denn nicht?
Um Himmels Willen, hör auf zu bluten. Das war doch bei Scrubs irgendwo, oder?
Weiß ich nicht mehr.
Barbara sagt, es funktioniert. Wahrscheinlich reicht dieses Bitte hören Sie jetzt auf zu bluten nicht aus. Möglicherweise brauchst du eine Hypnose dafür, aber bei aller Liebe, da bleibe ich skeptisch.
Ja, da bleibe ich auch skeptisch, aber man muss immer zwei Seiten betrachten, wenn es eben zwei Möglichkeiten gibt. Ja?
Bei Nasenbluten vielleicht, aber wenn dir da irgendwie so ein Tumor in der Leiste zerreißt, ich glaube, dann war es
das. Ja, da geht das nicht, das glaube ich auch nicht. Aber sie hat ja von der Kanüle gesprochen, wo ein Hahn dran ist und wo du dann sagst, ja, hören Sie auf zu bluten, ne? Und dann, das ist ja was Kleines, aber du hast recht, aber was Großes wird, das wird nicht funktionieren.
Es muss ja auch über die physiologische Gerinnung regelbar sein. Also eher so eine diffuse Blutung, ne? Nicht allzu stark, was sozusagen die physiologische Gerinnung in den Griff kriegt, ein abgerissenes Gefäß. Da kommst du mit Gerinnung nicht weit.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr tolles Interview mit Barbara. Etwas anderes vielleicht, als vielleicht unsere HörerInnen das gewöhnt sind. Wir wollen uns auch bei Barbara bedanken durch eine Spende. Sie hat uns im Nachgang noch gesagt, wofür sie eine Spende loswerden möchte. Und zwar für die Aktion Gib mir 5 der Haunerschen Klinik. Blut abnehmen Kinder leicht gemacht. Das war dieses Bundle von 5 Maßnahmen, die den Kindern ermöglichen soll, prozedurale Schmerzen als überhaupt nicht belastend zu empfinden. Kurz zusammengefasst, es geht um Kommunikation. Wen wundert es um die Auswahl der richtigen Worte? Jetzt sind ja alle Experten, die uns hier hören. Dann die Zaubercreme, also sprich eine betäubende Creme für die Haut. Nähe, Geborgenheit durch Nähe. Fokus, das heißt Aufmerksamkeit lenken, zum Beispiel durch Tablet oder durch einen Clown. Und fünftens den Brummel, den Barbara auch schon erwähnt hat.
Das ist der, wo die Batterie immer leer ist, oder?
Ja, genau. Und diese 5 Maßnahmen helfen den Kindern beim Blutabnehmen, das besser über die Bühne zu kriegen.
Wir werden dieses Projekt verlinken auf unserer Homepage für alle diejenigen, die Interesse haben, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Das könnt ihr über unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de gerne machen.
Was ihr auf unserer Homepage auch noch findet, ist der Button zu den Spenden. Dort lächelt euch auf unserer Homepage direkt ein Ich-möchte-fördern-Button an. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch unterstützen würdet in Zukunft, um dieses Projekt weiter am Laufen zu halten, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann möchten wir, dass ihr es trotzdem macht.
Auch wenn ihr uns jetzt ein paar Wochen nicht hören werdet, ja. Wir werden erst im September wieder online sein. Und in der Zwischenzeit habt ihr viel Zeit, unsere alten Folgen, unsere alten Projekte durchzuhören und das gesamte Werk mit einer kleinen Zuwendung zu wertschätzen.
Ja, es gibt tatsächlich immer noch Leute, die sagen, ich mag noch ein paar Folgen aufzuholen. Aber dann gibt es auch wieder die Leute, die sagen, ich habe alles durchgesuchtet. Bist du Team aufschieben oder Team durchhören?
Ich bin Team, ich höre beim Autofahren, weil ich zu Hause nicht dazu komme. Und da funktioniert es nicht mit Durchsuchten. Das heißt, im Moment ist zwischen Berlin und Hannover sind so ähnlich viele Baustellen, dass man schon eine ganze Menge wegschafft. Aber ich könnte jetzt so ein Projekt wie unseres, könnte ich jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen durchsuchen. Das ginge nicht.
Ja, und mit diesem philosophischen Ausblick und dieser sehr inspirierenden Folge, wie ich zumindest finde, ich habe schon 1000 Mal gesagt, dass ihr es gut findet.
Ja, das sollst du auch anders sagen. Ihr seid ja jetzt ein Arbeitsehepaar. Barbara löst mich ja offensichtlich gerade ab.
Bist du etwa eifersüchtig, Gordon?
Ein bisschen.
Okay. Nein, du bist immer mein Nummer 1, Gordon, weißt du doch.
Sehr inspirierend, aber leider eben auch genug für die nächsten Wochen. Wir hören uns wieder im September, wenn wir den ersten Jahreskongress der DGRE überlebt haben und am Ende sogar eine gute Tonaufzeichnung mit nach Hause bringen und die aufgearbeitet haben. Dann sind wir wieder online für euch auf den Plattformen, über die ihr uns regelmäßig hört.
Und deshalb bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,
auf Wiederhören.